Attention. Attention.
Während die Dallas Mavericks noch versuchen, ihren Rhythmus zu finden, treffen wir auch in Episode 49 unserer kleinen, sympathischen und dennoch Big Show die Körbe im Zweifel auch in Rücklage. Rhythmisches Klatschen ist auch in Berlin und Köln gefragt, woran wir uns zwar nicht beteiligen, aber doch nachfragen, wie denn ein weiteres Jahr zweite Liga in den genannten Brennpunkten ankäme. Und auch in der National Football League wurden die Weichen für die nächste Spielzeit schon gestellt. Wir resümieren den Draft. Und wir, das sind heute Wolf Fuß, die Stimme von Sat1. Hallo Wolf.
Hallo.
Thomas Wagner, die Stimme von Sky.
Hallo, schönen Tag.
Und Andreas, jetzt ist die große Frage, was ich bei dir sage.
Ja, was bleibt für mich noch übrig?
Ja, auch die Stimme, von, Sky. Und mein Name ist Markus Kraming, ich sitze hier im kleinen Studio, die anderen sind alle zugeschaltet und das sind sie, weil wir heute vor allem über Fußball reden wollen. Und wir fangen doch mal an mit der Premier League. In England gab es das große Duell City gegen United. Im Gegensatz zu euch war ich in Monte Carlo im Irish Pub und habe mir da die zweite Halbzeit nach dem Arbeiten anschauen können. Mit jeder Menge United-Fans, was komisch war, denn die waren alle extrem frustriert. Und das zu Recht, so wie ich es gesehen habe. Wolf.
Ja, absolut. Wobei ich sagen muss, ich habe ein bisschen mehr versprochen von dem Spiel. Und untypisch fand ich auch die Niederlage von Manchester United. Normalerweise sind die von Alex Ferguson so gebürstet, dass die marschieren in den wichtigen Spielen, insbesondere national. Also ich war wirklich überrascht über den Ausgang des Spiels.
Ja, aber viele in England haben gesagt, Ferguson hat selber den Fehler gemacht, dass er durch seine Aufstellung der Mannschaft vorgegeben hat, dass ihm ein Punkt reicht. Thomas,
ja, das ist mir zu einfach, ehrlich gesagt. Okay. Aber ja. Thomas Wagner weiß sicher mehr.
Ja, vielen Dank für die Blumen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel selbst weiß ich jetzt gar nicht. Ich meine, man kann sicherlich 1-0 bei Manchester City verlieren, auch wenn, da gebe ich Wolfi recht, normalerweise das ja die Spiele sind, die diese Mannschaft gewonnen hat in der Vergangenheit. Punkt aus. Aber wenn ich die ganze Saison betrachte, dann muss ich sagen, ist es eigentlich nur der Schlusspunkt einer logischen Entwicklung. Hätte Manchester City nicht irgendwann im März völlig unnötig Punkte liegen lassen, wäre das Ding meiner Meinung nach schon viel deutlicher entschieden, weil United spielt seit 2 Jahren einfach keinen guten Fußball. Letztes Jahr irgendwie noch mit Routine und alles ins Finale der Champions League gerettet. Die gewinnen ihre Spiele immer so 1-0, 2-1, also so guter Altersstil einer Spitzenmannschaft, nicht mehr als nötig. Aber die Mannschaft ist längst über den Zenit hinweg und City wäre für mich auch in der Champions League ein Kandidat gewesen, wenn ich an die erste Hälfte in München denke. Also ich glaube, dass es fast sogar eine Leistung war, so würde ich es mal ausdrücken, von United, die Wachablösung so weit nach hinten zu schieben in der Saison. Und sie haben ja sogar jetzt immer noch eine Chance. Aber wenn man die Spiele auch gesehen hat, wie gegen Everton, solche Spiele hätten die normalerweise nie Punkte verschenkt. Also für mich wäre City ein logischer und auch verdienter Meister.
Andreas, hat man da den Cut verpasst bei United, die Mannschaft zu verjüngen?
Also ich glaube, das Problem bei der Geschichte ist, dass sie es ja tatsächlich versucht haben zu Beginn der Saison. Und insofern würde ich der Analyse nicht ganz zustimmen, dass die zu alt sind, sondern die haben zu junge und zu alte und zwischendrin nichts. Das ist das Problem. Die haben versucht vor dieser Saison mit vielen jungen Spielern in der Abwehr, Phil Jones haben sie verpflichtet, Chris Smalling, Johnny Evans wird in die Abwehr eingebaut zum Beispiel. Im Mittelfeld haben sie mit Cleverley versucht einen einzubauen, mit Anderson. Das haben sie probiert und hatten in der Hinrunde das Problem, dass sie viel zu viele Gegentore kassiert haben. Und die Antwort von Sir Alex war, ich setze dann wieder auf die Erfahrenen. Das heißt, da spielt dann wieder ein Carrick im Mittelfeld. Dann wird ein Paul Scholes aus der Rente zurückgeholt. Ich meine, Manchester United hat ja trotz amerikanischer Besitzer nicht so schrecklich viel Geld und die sind auch eher knauserig, die Herrschaften. Das heißt, die Lösung im Winter war einfach, dass man einen Paul Scholes aus der Rente zurückholt. Der hat phasenweise überragende Spiele gemacht, aber wenn es dann eben drauf ankommt, in den wichtigen Spielen ist ein defensives Mittelfeld mit Scholes und Giggs auch schlicht und einfach nicht mehr laufstark genug. Insofern haben sie wirklich das Problem, dass sie so zwischen Baum und Borke hängen, dass sie den Umbruch versucht haben, das hat nicht gut genug geklappt Jetzt haben sie wieder auf die Alten gesetzt, aber jetzt am Ende geht dann trotzdem wieder die Puste aus. Also da wird sicher eine größere Umstellung dann demnächst dringend nötig sein.
Okay, jetzt meinen viele Experten, dass City das schwerere Restprogramm hat. Wer wird nun Meister, Wolf?
Ja, also für mich spricht alles für Manchester City. Ich bin mal sehr gespannt, ob sie den Spirit halten können, weil das ist genau dasselbe Problem wie in der Champions League auch. Eine hochdekorierte Mannschaft von Individualisten. Jetzt haben die noch, glaube zwei Spiele vor der Brust. Ich finde auch, dass sie das schwierigere Restprogramm haben. Im Grunde müssen sie es jetzt nur noch nach Hause fahren. Da bin ich tatsächlich sehr gespannt. Aber um nochmal auf Manchester United zurückzukommen, die hatten zwischenzeitlich 8 Punkte Vorsprung. Also wir hätten wahrscheinlich, selbst wenn wir das Spiel verloren hätten, hätten wir nicht darüber reden müssen, ob es dann eine Wachablösung geben muss oder nicht. Es ist absolut ungewöhnlich für diese Mannschaft, für eine Mannschaft von diesem Trainer, dass sie innerhalb kürzester Zeit 8 Punkte auf den Konkurrenten liegen lassen, dann auch noch das direkte Duell verlieren. Die hatten keine einzige echte Torchance und mit Manchester City entwickelt sich ein absolutes Schwergewicht. Also ich würde mir im Sinne der Premier League wünschen, dass City das zieht. Und dann haben wir nächstes Jahr eine Ausgangssituation. Manchester United muss ein bisschen umbauen, wird das auch tun. Chelsea wird umbauen. Da hast du 3 echte Schwergewichte, die um den Titel mitspielen können. Arsenal ist dann noch nicht so weit. Liverpool muss sich auch ein bisschen neu erfinden. Also das wird eine interessante Saison. Ich glaube, dass Manchester City es zieht, um deine Frage zu beantworten.
Thomas?
Ich sage auch, sie schaffen es. Wobei in Newcastle, die haben ja jetzt gestern auch schon wieder 2-0 gewonnen, in Chelsea macht man auch nicht so im Vorbeigehen. Das ist schon stark. Also sie sind für mich, wenn ich die ganze Saison betrachte, ein verdienter Meister, wären sie. Sie sind noch die beste Mannschaft. Aber davor hat der Fußballgott noch das Spiel in Newcastle gesetzt. Trotzdem sage ich, sie schaffen es und sie hätten es dann auch verdient.
Andreas?
Ja, das Spiel in Newcastle. Also wir sollten vielleicht nächste Woche nochmal reden.
Das werden wir machen.
Das ist natürlich extrem wichtig und eine richtig schwere Aufgabe, wie die Kollegen schon vollkommen zu Recht gesagt haben. Ich denke, was man jetzt mal so im Vergleich von City und United sagen kann, City war sicher die Mannschaft, die, wenn sie gut drauf waren, den besseren Fußball in dieser Saison gespielt haben. Nicht nur im direkten Vergleich. Was United halt geschafft hat, irgendwann in der Rückrunde hatten die eine Serie von, ich will nicht lügen, aber 13 Spielen in Folge, die sie alle gewonnen haben, ohne besonders zu glänzen. Ja? Und das hat Wolf vorhin ja schon vollkommen richtig gesagt. Die hatten, obwohl sie nicht geglänzt haben, unglaubliche Konstanz drin. Das war ihr Vorteil. Und dass sie das dann verloren haben an dem Punkt, als alles entschieden zu sein schien nach der Niederlage von City bei Arsenal, das ist dann letzten Endes der Knackpunkt in der United-Saison gewesen. Aber wir haben ja auch schon drüber geredet, wenn man sich überlegt, was in den Pokalwettbewerben, in der Champions League, in der Europa League mit Manchester United passiert ist, da hat man schon gesehen, diese Mannschaft ist nicht so solide, wie sie in den vergangenen Jahren war. Und insofern stimme ich euch zu, es hätte eine gewisse Folgerichtigkeit, wenn United eben dieses Jahr nicht Meister würde.
Okay, bleiben wir ganz kurz noch auf der Insel. Ich würde gerne eure Meinung zum neuen Nationaltrainer Roy Hodgson hören. Richtige Entscheidung oder falsche? Fangen wir an mit Wolf.
Ja, es ist ruhig mal Mut haben und einen modernen Trainer engagiert. Also nein, ich ganz im Ernst, hat ja vieles für Harry Redknapp gesprochen. Jetzt glaube ich aber, dass Harry Houdini eine derartige Gehaltsvorstellung hatte, dass sich der englische Verband wahrscheinlich in den Bankrott gestürzt hätte, wenn das nicht gut gegangen wäre. Also ist Roy Hodgson eine traditionelle Lösung, eine typisch englische Lösung. Ich finde, der kommt mir in der Berichterstattung ein bisschen zu schlecht weg. Also dass Liverpool Probleme hat, das muss selbst hier King Kenny derzeit erfahren, dass sich diese Mannschaft nicht von selbst trainiert. Er hat es geschafft, mit Fulham ins Europa League Finale einzuziehen, teilweise ansehnlichem Fußball. Er hat ein Händchen für kleine Clubs, sieht man jetzt auch an West Bromwich. Ich glaube, dass die Lösung besser ist, als viele Leute meinen. Vor allen Dingen ist ein Tick günstiger. Und die wollen sich halt jetzt auf kein Abenteuer mehr einlassen mit irgendeinem, weiß ich nicht, schwedisch, italienisch, Taktikfuchs. Und sie wollen sich auf traditionelle Werte besinnen. Und dann sprengen wir uns nach der Europameisterschaft nochmal. Also, wie die da abgeschnitten haben.
Thomas.
Ja, bin da so ein bisschen auf der Richtung von oder auf dem Dampfer, der über die Themse fährt von Wolfi. Ich bin ja eh der Meinung, also diesen Spott, den wir da oft immer in Richtung englischer Nationalmannschaft ausgießen, ich finde die nicht ganz berechtigt. Also wenn ich 2-10, klar, haben wir so 4-1 geschlagen und waren noch hoch überlegen. Ich will trotzdem nicht wissen, was passiert wäre, wenn der Schuss vom Lampard als das gegeben wurde, was er war. Vorher bei den Turnieren eigentlich immer ein Viertelfinalkandidat. Okay, Elfmeterschießen können sie nicht. Ich will damit sagen, dass das Potenzial schon da ist und dass es vielleicht jemand wie Hodgson schafft, genau wie bei Chelsea, das letzte Hurra der alten Herren, weil ich glaube, die wollen auch alle nochmal international vielleicht ein bisschen was reißen. Und vielleicht jemand, der so ein bisschen ein Verwalter ist. Du kannst ja jetzt eh nichts mehr in der Vorbereitung groß einstudieren, irgendeine Philosophie. Du musst sehen, dass die Chemie stimmt, du musst die Leute zueinander gruppieren. Das war ja früher oft das Problem, Gerrard und Lampard, da wusste keiner, wie ist die Aufgabenverteilung im Mittelfeld. Vielleicht kann er das schaffen. Ich glaube, man hat das Pierce letztlich nicht zugetraut. Redknapp, denke ich auch, dass es das Finanzielle war. Und danach wird man sich mal vielleicht neu orientieren möchten. Vielleicht ist vielleicht tatsächlich auch Guardiola jemand, der eine Nationalmannschaft mal betreuen möchte und sagt dann, ich mache mein Sabbatjahr, die Quali beginnt mit dem anderen und dann fange ich ein Jahr vor dem Turnier an. Also ich halte Hodgson für die pragmatischste Lösung und ich glaube noch nicht mal, dass es die schlechteste ist und ich traue England durchaus was zu bei der WM. Entschuldigung.
Ja, Andreas Räuber, unsere erste Option, hat David Bernstein, der Vorsitzende der FA, gesagt. Viele sehen das anders, vor allem viele Spieler sehen das anders, deren erste Option Redknapp gewesen wären. Wie siehst du das?
Na gut, also dass man die Spieler vorher nicht fragen sollte, welchen Trainer sie gerne hätten, das halte ich jetzt mal für gegeben. Ich bin mir nicht sicher, ob tatsächlich die Gehaltsvorstellungen von Harry Redknapp da das Problem waren, kann ich nicht beurteilen. Ich denke, Hodgson ist ein vollkommen anderer Trainertyp als Redknapp. Also wenn man sich mal so anguckt, was man so hört über die Art und Weise, wie Tottenham spielt und wie die taktisch aufgestellt sind, Redknapp ist eher der sagt hier, ich mache gute Stimmung in der Mannschaft, Taktik ist uns egal. Raphael van der Vaart hat sinngemäß sowas gesagt, wie Vorgaben haben wir eigentlich keine, wir machen, worauf wir Lust haben. Wenn es funktioniert, super ist, wenn es nicht funktioniert, sieht die Welt anders aus. Hodgson ist ein ganz anderer Typ. Der glaubt an das klassische 4-4-2. Hodgson ist einer, der die Mannschaft eher defensiv ausrichtet. Und weiß nicht, ob es Wolf oder Thomas war, einer von beiden hat es gesagt, immer erfolgreich mit schwächeren Mannschaften. Ich denke deshalb, weil er es schafft, einer Mannschaft defensive Disziplin einzubläuen, einer Mannschaft, die sich nicht dagegen wehrt, defensive Disziplin eingebläut zu bekommen, dann über die Flügel spielt und vorne seine Chance sucht. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, die englische Nationalmannschaft hat viele gute Spieler, die aber alle 3-4 Jahre über ihren Zenit hinaus sind. Gerrard ist ständig verletzt, Lampard ist kein Stammspieler mehr bei Chelsea. Ich glaube, deshalb ist Hodgson vielleicht eine gute Idee, weil der nicht sich hinstellen wird und sagen wird, wir hier mit unseren Superstars, wir hauen die alle weg. Der wird den Jungs erklären, hört mal zu, wenn ihr eine Chance haben wollt bei der Europameisterschaft, dann muss erstmal hinten alles stimmen. Ich denke, die Engländer werden sehr defensiv antreten und sie werden schwer zu schlagen sein. Ob das dann am Ende reicht, um mehr als, was auch immer, Viertelfinale so zu erreichen, keine Ahnung, aber ich bin auch der Meinung...
Es reicht bis zum Elfmeterschießen.
Genau, aber ich bin auch der Meinung, dass das zum derzeitigen Zeitpunkt und für diese Mannschaft, die die Engländer auf den Platz schicken, wahrscheinlich ziemlich die beste Lösung ist, die sie haben.
Wunderbar.
Aber eins muss man auch mal sagen, wenn ich das immer auch höre, insgesamt, ja, Harry Redknapp, der kann eine Mannschaft taktisch nicht mitgeben. Also dieses ganze neue, ach, diese jungen Trainer, die alle taktisch so versiert sind. Es ist doch ganz einfach. Du musst zu der Mannschaft, die du da hast, einen Zugang finden. Der kann über die Motivation kommen, der kann über die Taktik kommen, der kann über die Einzelansprache kommen, der kann über das Große oder Ganze kommen, einer, der irgendwie so mystisch auftritt wie Mourinho oder sowas. Also wie gesagt, das ist mir alles immer viel zu kompliziert gedacht. Heute lachen alle über Werner Lorand. Der hat 9 Jahre bei 60 München den Zugang zu dieser Mannschaft gefunden. Und wenn Hodgson der richtige Mann ist, jetzt einfach die Leute da auf dieses Ding zu fokussieren, dann ist es auch gut. Das haben letztes Jahr alle über Robin Dutt geschwärmt. Gnadenlos gescheitert in Leverkusen. Also es muss einfach passen. Und ich glaube, in der Situation mit der Mannschaft kann das mit dem Trainer ganz hervorragend passen.
Aber dazu vielleicht noch ganz kurz. Natürlich ist der Zugang zu einer Mannschaft extrem wichtig für einen Trainer. Und nur einen guten taktischen Plan haben und mit den Leuten nicht umgehen können, funktioniert offensichtlich nicht. Dafür gibt es auch genug Beispiele. Was aber nicht heißen soll, dass man nicht heutzutage besser dran ist, wenn man einen taktischen Plan hat. Das heißt, der Sinn der Sache ist ja, man hat beides. Oder ja, man hat drei Dinge. Gute Spieler, einen guten Plan und den Trainer, der die Spieler erreicht.
Ja, aber wie gesagt, auch wenn man, das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, wenn man sein Wirken jetzt in Berlin sieht, aber wenn ich immer höre, 2004, der Tod des Fußballs, Otto Rehhagel mit Betonfußball, ach wie schrecklich. Also ich hätte mal gerne einen Trainer gesehen, der mit diesen Griechen, wo, glaube ich, der schnellste 15-7 auf 100 Meter gelaufen ist, Offensivfußball hätte spielen lassen. Also das ist ja alles Wahnsinn teilweise.
Ja, Thomas, ich finde gut, dass du die alten Werte des Fußballs hier versuchst zu beschützen. Ich habe dich schon lange nicht mehr gesehen. Hast du eine Fokuhila-Frisur und einen Oberlippenbart inzwischen auch wieder? Oder?
Das ist, muss ich sagen, das ist eine Frechheit. Wir haben uns vor 3 Wochen in der Redaktion gesehen, also so unscheinbar bin ich dabei.
Sollte auch ein kleiner Scherz sein, Thomas.
Ich kann dir nur sagen, ich bin nicht älter geworden, Karl.
Schön, ey. Wir machen eine ganz kurze Pause und sind dann zurück mit der Fußball-Bundesliga. Da gibt es ja auch noch ein paar nette Entscheidungen. Zurück bei Sportradio 360 und immer Wolf Fuß, Thomas Wagner und Andreas Renner in den Leitungen. Wir reden über die Fußball-Bundesliga, wir reden über den ersten FC Köln. Wolf, und da fange ich mit dir am besten an, weil ich habe so Leute hören, dass da eine On-Off-Beziehung herrscht.
Ja. Wir sind immer miteinander gegangen früher.
Ja, so ist es halt. Ganz, ganz schwer. Ja, wohin gehen die Kölner eigentlich jetzt ohne dich? Erste oder zweite Liga?
Ich würde mir für die Kölner wünschen, dass sie es in die Relegation schaffen. Alleine, sie schaffen es nicht über eigene Stärke, sondern sie profitieren von der absoluten Schwäche von Hertha BSC Berlin. Und das ist eigentlich schlimm genug. Die haben ein paar ganz vernünftige Spiele gemacht in der Hinrunde. 21 Punkte, wo sich die meisten gefragt haben, wie konnte es zu diesen 21 Punkten kommen? Ich glaube, da war sogar der ein oder andere Spieler dabei, der sich gefragt hat, das kann doch nicht wahr sein, dass wir 21 Punkte haben und mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Die Zittung gab es dann in der zweiten Halbserie, weil die teilweise gespielt haben, wie die ersten Menschen. Und wenn ich jetzt höre, in Freiburg, dass die Jungs nach 60 Minuten nicht mehr können, nicht mehr zulegen können, dann muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, was Solbakken mit dieser Truppe verbrochen hat, beziehungsweise was die sportliche Leitung sich da alles hat zu Schulden kommen lassen. Also die Mängelliste ist so lang und so umfangreich, dass es eigentlich für 2 Abstiege reicht. Es ist eigentlich Wahnsinn, dass die noch die Chance haben, tatsächlich die Klasse zu halten.
Ja, Thomas, was man so ja aus Köln immer wieder gehört hat, das sind ja nur die Spitzen gewesen mit irgendwelchen Alkoholsündern am Steuer, irgendwelchen Typen, die Taxifahrern Prügel androhen. Also anscheinend wurde gut gefeiert in Köln während der Saison.
Also ich kann die erste gute Nachricht machen, Stand jetzt Donnerstagnachmittag kein FC-Profi im Polizeibericht dieser Woche aufgetaucht. Das ist ja auch schon mal.
Ist ja auch schon mal. Sind aber noch 2 Tage.
Ja, also man muss da vielleicht tatsächlich ein bisschen weiter ausholen. Volker Finke hat im vergangenen Jahr Champions League geguckt auf Sky und hat Kopenhagen gegen Barcelona gesehen, das 0-0, und hat bei Wikipedia gegoogelt, wer ist dieser Ståle Solbakken? Also er kannte ihn vorher überhaupt nicht. Ihm hat das imponiert, was der mit einer Mannschaft, das muss man aber auch sagen, die finanziell das größte Budget in Dänemark hatte, mit 18 Punkten Vorsprung Meister wurde, da kannst du natürlich auch mal neue Sachen einstudieren. Er war völlig begeistert von diesem Defensivsystem. Er hat diesen Mann verpflichtet, nur hatte der, also das Spielermaterial und das System, da komme ich wieder auf meinen Punkt von eben, das passt überhaupt von Anfang an nicht zusammen. Und dann muss man wirklich sagen, was diese Luftpumpen trainiert haben, das ist wirklich ein Witz. Also als allererstes kam Solbakken mal 4 Tage zu spät zum ersten Training. Für das System, was der spielt, brauchst du auch keine Luft, weil da kannst du immer im Raum decken. Also das war alles komplett lächerlich. Volker Finke hat schnell gesehen, das ist anscheinend doch nicht das Richtige. Ich traue Volker Finke fußballkompetenzmäßig sehr viel zu. Aber der hat natürlich ein Ego-Problem. Also von wegen Teile und Herrsche, sondern alle Macht zu mir. Irgendwann hat der Hoffmann aber den Solbakken gut gefunden. Also Finke kam bei ihm nicht weiter. Über allem schwebte der Weltmeister, Wolfgang Overath, der diese Taktik Donnerstagabend in der Halle am Geißbockheim nachgespielt hat. und die Mannschaft hat fröhlich Sommer-, Herbst- und Winterkarneval gefeiert. Inklusive, dass 5 Mann im Gleisbett gelandet sind mit Pretschko, aber der hat dann zu den anderen 4 gesagt, ich komme hier nicht mehr raus, geht hier mal weg, dann kriegt ihr keine Disziplinarstrafe. Ist seitdem sowas wie der Kapitän der Herzen. Also um ganz klar festzuhalten, es ist Wahnsinn. Und das Ganze wird jetzt noch getoppt, finde ich. Man wirft Zollbacken raus, dazu noch seinen Co-Trainer Patrick Weiser. Und dessen Sohn Mitchell Weiser will jetzt, weil er sauer ist, zu den Bayern gehen. Das heißt, hätte man vielleicht gesagt, komm, Patrick Weiser, du bleibst im Club irgendwie als Jugendtrainer, um einfach emotional den Vater und damit den Sohn an den Verein zu binden, schmeißt man den auch direkt mal mit raus und das größte Talent geht laufen. Es ist eine einzige Katastrophe und trotzdem glaube ich an eine Relegation Köln gegen Düsseldorf.
Ja, aber wie geht's denn da dann aus, Köln gegen Düsseldorf, Relegation?
Das würde Köln ganz klar gewinnen, weil...
Ganz klar halte ich jetzt für extrem mutig.
Nee, ich frage mich gerade, ja, also Düsseldorf hat in der Rückrunde, die sind mit 42 Punkten in den Winter gegangen und wenn mich nicht alles täuscht, haben die 19 oder 20 Punkte geholt. Das Spiel von Fortuna Düsseldorf ist sehr auf Kraft und Euphorie aufgebaut. Diese Selbstverständlichkeiten sind einfach nicht mehr da. Das würde natürlich, wie hat Campino so intelligent gesagt, das wird die größte Schlacht seit Worringen, auch sehr intelligent angesichts der verfeindeten Fanlage, aber gut, das hat er aus der Emotion als Fortuna-Fan gesagt. Die Kölner hätten die Chance, in 2 Spielen eine komplett verkorkste Saison zu retten. Man wäre dann nach dem kölschen Lebensgefühl auch wieder ein Held hier und die Jungs hätten wieder was zu feiern. Also ich sage ganz klar, die gewinnen die Relegation gegen Düsseldorf.
Andreas, nachdem Thomas das jetzt alles so schön zusammengefasst hat, willst du noch was dazu beitragen?
Nee, also Thomas hat natürlich vollkommen recht und wenn man sich das dann so Revue passieren lässt, sieht man dann eben auch, dass die Fehler da tiefere Wurzeln haben und dass man da mit einer kurzfristigen Analyse nicht sonderlich weit kommt. Ich denke schlicht und einfach auch, dass die Mannschaft, so wie sie zusammengestellt war und wie sie hierarchisch zusammenpasst, dass da halt schon seit Jahren was faul ist. Ich erzähle jetzt noch mal eine Geschichte, die habe ich vom Kollegen, aus zweiter Hand, aber habe zum Beispiel gehört, dass der Kollege Bretschko, der Kapitän der Herzen, wie ich jetzt gehört habe, dass der persönliche Anrufbeantworter vom Kollegen Novakovic ist. Also Herr Novakovic gibt Bretschko seine diversen Handys und wenn ein Anruf kommt, geht erstmal Bretschko ran und guckt, wer es ist und fragt Novakovic, ob er den Anruf entgegennehmen will. Ja, das sind einfach so Dinge, das hört man und denkt sich, kann nicht wahr sein. Kann nicht wahr sein. Aber funktioniert offensichtlich so. Und insofern glaube ich, man müsste halt wirklich mal einen knallharten Schnitt machen und sich von so manchen Experten, zum Beispiel dem Kollegen Novakovic, denn klar, der schießt seine Tore, alles wunderbar, aber man hört dann auch immer wieder schon die ganze Saison aus der Mannschaft, wenn es nicht gut läuft, dann heißt, naja, die vorne müssten halt auch mal mit nach hinten arbeiten und das ist ein Problem, das ist seit Jahren da und es passt einfach nicht. Das heißt, ich denke, man muss einfach die Chemie der Mannschaft und die Hierarchie der Mannschaft umkrempeln, um in Zukunft eine Basis zu haben, um zu arbeiten. Und was jetzt die potenzielle Relegation gegen Düsseldorf angeht, Thomas hat auch vollkommen recht, die Düsseldorfer sind nicht so gut drauf. Aber die können defensiv gut stehen. Und wenn die defensiv gut stehen, will ich sehen, wie der erste FC Köln die auseinanderspielt. Ich bin mir nicht sicher, ob die das können.
Ja, aber jetzt... Ja,
gegen eine defensiv kompakt stehende Mannschaft Sehe ich den FC sehr, sehr undeutlich. Da sehe ich höchstens Podolski. Und eine Sache zu einem klaren Schnitt, also es wäre jetzt nicht so gewesen, dass die letzten Jahre nicht Möglichkeiten geboten hätten, um für einen klaren Schnitt zu sorgen. Wir haben eine herausragende Nachwuchsarbeit geleistet und wirklich aufgerückt ist da keiner. Ich kann mich an eine Phase unter Frank Schäfer in der vergangenen Saison erinnern, wo die wirklich guten, vernünftigen Fußball gespielt haben. Da haben die auch nicht alle Spiele gewonnen. Aber da ist die Möglichkeit gegeben. So, und dann ging es um Eitelkeiten mit Volker Finke. Und dann entlassen die den und fertig. Da ist so viel passiert da mit Hauruck. Und wenn die jetzt absteigen, dann müssen die mit aller Gewalt wieder aufsteigen. Und dann werden da wieder Leute geholt, die keine Ahnung, die kein Mensch kennt. Es sind keine Leute aus der eigenen Nachwuchsarbeit. Weil man einfach das Risiko nicht gehen will, dann zur Not mal 2 Jahre in der zweiten Liga zu spielen. Ich weiß jetzt auch nicht, was ist die bessere Lösung? Soll man sagen, wir sollen runtergehen in die zweite Liga, um sich dann tatsächlich zu konsolidieren? Wie groß ist die Chance, dass es passiert? Oder bleiben sie lieber in der ersten Liga, machen so eine Art sanften Umbau und spielen dann in der nächsten Saison wieder gegen den Abstieg und müssen dann, holen dann im Winter wieder 5, 6 neue Leute, weil neuer Trainer dann wieder andere Vorstellungen hat. Ich kenne die Königslösung auch nicht. Ich weiß nur eins. Das ist ein Club, der mitten im Abstiegskampf steckt, sportlich enorme Probleme hatte und zwischenzeitlich ohne Präsidenten, ohne Sportdirektor und ohne Trainer dastand. Also so führungslos war wie nur irgendwas. Dann geht jetzt auch noch die Identifikationsfigur, der einzige, der da ein vernünftiges fußballerisches Niveau an den Tag legt. So, und dann, also die stehen mit runtergelassenen Hosen im Abstiegskampf. Und also unfassbar. Und das Krasseste ist, dann geht es da wochenlang darum, dass irgendeiner seinen Wagen im Gleisbett geparkt hat, dass der Nächste irgendeinen Taxifahrer beschimpft hat. Dann geht es um, wird Toni Schumacher jetzt Vizepräsident oder wird er nicht Vizepräsident? Wir haben Probleme bis an Hals und es geht um solche Nebenschauplätze. Das ist, also Köln ist wirklich Wahnsinn.
Aber man muss natürlich auch sagen, weil eben die 21 Punkte vorgerechnet wurden, ich glaube, dass sich sowohl Hertha als auch Köln haben täuschen lassen. Mit 20 oder 21 Punkten, das ist ja nun wirklich keine gigantische Ausbeute, war man, glaube ich, 3 oder 4 Punkte vom Abstiegs- beziehungsweise vom Relegationsplatz entfernt. Und Köln hatte alle Konkurrenten in der Hinrunde zu Hause, mit Ausnahme vom HSV. So, das heißt, so 21 Punkte sind natürlich auch eine schöne Augenwischerei, wobei ich die Spieler, wenn du sie einzeln durchgehst in Köln, finde ich, mit dem Material musst du nicht absteigen. Also das könnte auch durchaus reichen, um...
Ja, vollkommen klar. Das ist ja vollkommen klar. Nur das harmoniert halt null.
Ja, aber da bin ich ja voll bei dir, Wolfi. Du hast dann 21 Punkte, Heide Witzka Kapitän, da kommt noch der Karneval.
Ja.
Und dann, dann wird eh nicht richtig trainiert. Und wenn ich den Peschko sehe, in der englischen Woche, Punkt gegen Werber zu Hause, ist ja geil, da kann ich noch richtig mal die Lampe abschütten. So, und dann, Taxifahrer fährt mich da irgendwo noch nach Düsseldorf und zurück und will 200 Euro oder ich will aber nur 50 zahlen, obwohl ich ja Multimillionär bin. Und den hättest du mal sehen müssen, wie der gepumpt hat in Freiburg. Ich dachte nach einer halben Stunde, der kriegt schon Schnappatmung. Also das ist ja Wahnsinn. Also.
Ja, absolut. Absolut.
Ja, aber ist denn jetzt
der erste
richtige Schritt jetzt gemacht worden und werden jetzt da weitere, weil viel hört man in Kölner Umfeld jetzt wollen wir mal Konstanz reinbringen, wir wollen mal auf einen gemeinsamen Weg gehen, wir wollen zusammen jetzt den richtigen Manager, den richtigen Trainer finden, mit dem man auch lange zusammenarbeitet.
Die Lösung ist ganz klar, Markus, wenn Schmadtke Manager wird, dann könnte es in der Tat besser werden, weil das jemand ist, der Nischen besetzt, der Leute findet, die auch nicht so viel Geld kosten. Der FC ist ja hoch verschuldet, das muss man ja auch mal ganz klar sehen.
Ja.
Und eigentlich...
Und Schmadtke ist auch keiner, der sofort umfällt. Also ja. der kommt auch mit dem medialen Gewitter ganz gut klar, weil der steht halt dann da, der brummt ein bisschen und dann hat sich der Fall. Und dann möglicherweise geht es zumindest über einige Monate gut, dass sich die Kölner Presse da mal die Zähne ausbeißt, dass dann nicht sofort einer umfällt. Aber Finke hat, glaube ich, das Mediengewitter in Köln absolut unterschätzt. Der hat da in seinem Biotop in Freiburg gesessen, beziehungsweise da in Japan mehr oder weniger unter Ausschuss der Öffentlichkeit gewirkt. Und dann stehen da auf einmal, weiß ich nicht, Kamerateams und Zeitungen und jeder weiß irgendwas. Der war komplett überfordert. Und dann ging es auch darum, hier seine Person ein bisschen aufzupolieren. Und das sind einfach Voraussetzungen, die sind in Köln tödlich. Also sicher wäre das eine super Lösung. Mit Schmadtke und Büskens, das wäre eine überragende Lösung, würde ich sagen, auf den ersten Blick. Ich habe nur wirklich meine Zweifel, weil Köln bislang jeden geschafft hat.
ist ja fantastisch. Was Volker Finke übrigens angeht, ich glaube, ich habe es an der Stelle schon mal erzählt, aber nur noch mal ganz kurz, als der Trainer in Freiburg war, habe ich mich mal mit ihm unterhalten und da ging es eben auch um die Macht der Boulevardmedien. Und da sagt er zu mir, ich würde niemals als Trainer an einen Ort gehen, an dem die Boulevardpresse regiert.
Ja.
Jetzt ist er hat sein Wort gehalten, er ist als Sportdirektor dahin gegangen. Vielleicht hat er sich tatsächlich der Illusion hingegeben, als Sportdirektor steht er nicht so im Fokus. Ja. Ja, aber das ist halt, dass man dann, wenn man so denkt, und ich kann nachvollziehen, dass man so denkt, aber wenn man so denkt, dass man dann ausgerechnet nach Köln geht, wo die Boulevardpresse herrscht, wie nirgendwo anders, das ist natürlich schon schwere Fehlkalkulation.
Ja, aber Thomas, du wohnst ja in Köln, Schmatke und Büskens, das sind doch Düsseldorfer, oder nicht?
Ja, definitiv. Und wir haben auch noch zusammen gekickt bei der Fortuna. Ja, aber ich meine, du kennst ja auch so ein kleines bisschen, weil du auch häufiger da warst und studiert hast, ein bisschen so die kölsche Volksseele. Also als erstes mal, Schmatke ist schon so lange jetzt weg und hat in Hannover so gute Arbeit geleistet. Es ist ja wirklich so, irgendein Kollege hat letztes Mal gesagt, es ist ja eine Schande. Also ich bin ja, wie gesagt, bekennender HSV-Fan. Aber natürlich will ich auch, dass der FC in der Bundesliga spielt, einfach um Bundesliga hier zu haben. Es ist ja Wahnsinn. Die Leute würden auf den Brustwarzen ins Stadion kriechen, wenn da irgendwo mal anständiger Fußball gespielt würde. Und der Schmatke verspricht da einfach, der kommt ja auch nicht direkt aus Düsseldorf, sondern der war ja lang genug weg. Büskens auch den Umweg überführt. Also ich glaube, sie würden sie einfach neutralisieren. Wie nennt man das nochmal? Eingemeinden vielleicht, genau, sehr gut, danke Wolfgang. Ja. Das klappt ja wie früher. Also sie würden ihnen ab Worringen einen neuen Pass ausstellen. Und ich glaube, dass Büskens einfach auch mit seiner emotionalen Art, der würde da schon ganz gut dazu passen. Und Fürth hat halt im Gegensatz zu der Mannschaft, die ich dieses Jahr beim FC gesehen habe, schon konditionell einen guten Eindruck gemacht. Denn das ist ja wirklich klar, also wir lachen da ein bisschen drüber. Aber du kannst ja nicht in der Bundesliga mit einer Mannschaft auftreten, die von allen 18 Vereinen erkennbar am wenigsten Saft hat. Also das kann ja nicht wahr sein.
Und zu Mike Büskens sei noch eins gesagt, nur um seine Qualitäten mal zu verdeutlichen. Als er nach Fürth kam, hat er die Mannschaft von Benno Möhlmann übernommen und hatte eine Mannschaft, die gut nach vorne gespielt hat, aber die meisten Gegentore in der zweiten Liga kassiert hat zu dem Zeitpunkt. Und ein Jahr später hatten sie die wenigsten Gegentore in der zweiten Liga kassiert. Und seitdem haben sie immer die wenigsten Gegentore in der zweiten Liga kassiert. Also was Mike Büskens mit Sicherheit schaffen wird, ist der Mannschaft beizubringen, wie man verteidigt. Und das wäre schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung für den ersten FC Köln.
Ich finde, der erste Schritt in die richtige
Richtung. Wie Thomas vorhin sagte, du hast ja auch vernünftige Abwehrspieler. Also das ist ja jetzt nicht so, also Jeromel, Bundesliga-Niveau. Eiche, Bundesliga-Niveau. Fresco,
Bundesliga-Niveau. Definitiv, hat für mich Bundesliga-Niveau. Der hat schon gegen Ribéry Riesenspiele gemacht und sowas. Ich meine, es ist ja so, wir fallen ja auch alle dann in den Reflex zurück und fangen immer wieder an, wenn dann einer einen Fehler macht, zu sagen, ja, das sind nur Blinde. Also die Qualität, Wolfi, da bin ich klar bei dir. Das muss in der Bundesliga für Platz 12 reichen normalerweise. Punkt aus.
Ja. Ne? Aber da muss ich nicht so, dass du so zitterst. Ja.
Jeromel hat 4 Kilo Übergewicht. Jeromel, ich weiß nicht, was mit dem los ist. Da hast du ja das Gefühl, der hat eine Gehirnwäsche irgendwie seit 2 Jahren, ist dem unterzogen worden. Lanisch ist mehr mit seinem Stirnband beschäftigt als mit Körpersprache oder sowas. Also,
ja, aber Lanisch war auf dem Sprung in die Nationalmannschaft. Ja. Also da habe ich gedacht, dass der nach Köln wechselt. Ja, den kriegst du halt, weil der lange mit Kreuzband ausgefallen ist. Und in Stuttgart haben sie halt nicht die Zeit, den wieder zu integrieren. Dann geht halt nach Köln. Also es dauert halt 3-4 Monate. Da hat er wieder schon so habe ich gedacht. Aber ja, muss ich täuschen.
Gut, aber ich glaube, dass Schmatke Büskens, das wäre eine gute Lösung, vor allen Dingen, weil die auf der Disziplin stehen. Denn man kann jetzt auch immer über Novakovic lachen. Aber der hat jahrelang hier Tore geschossen am Fließband. Der war ein überragender Torjäger. Ja. Allerdings hat er immer schon total unsolide gelebt. Also entweder hättest du den irgendwann vor die Wahl gestellt, pass mal auf, Junge, entweder du machst jetzt hier einen soliden Lebenswandel. Der ist ja manchmal morgens im Taxi vorgefahren, im Zustand am Geisbockheim, will man ja gar nicht drüber sprechen. Aber trotzdem ist das ein überragender Fußballer. Also irgendwie muss man doch diese Leute auch mal richtig in die Bahn lenken. Aber wenn du immer sagst, na gut, der schießt unsere Tore, der kann machen, was er will, an dem nagt natürlich dann auch der Zahn der Zeit. Und wenn du häufiger verletzt bist, brauchst du dann auch länger, um wieder in deine ursprüngliche Form zu kommen, wenn du nicht dementsprechend lebst. Aber das ist natürlich bei allem auch irgendwann Sache der Verantwortlichen, das zu erkennen. Und da glaube ich, bei Schmatz und Lüssen wäre das schon besser.
So, dann hofft man also beim 1. FC Köln, den ersten Schritt zu machen, jemanden zu finden, der die Jungs von der Theke wieder zurückführt auf den grünen Rasen. Vielen Dank an Thomas Wagner und Wolf Fuß. Nicht entlasse ich euch, ohne dass ihr gesagt habt, was eure Highlights am Wochenende denn sind. Wolf.
Mein Highlight, ich werde beruflich mit dem ersten Fußballclub zu tun haben gegen Bayern München. Das Spiel wird ein Highlight, so oder so, wie auch immer es ausgeht, im Fernduell mit Hertha BSC Berlin. Ich werde wahrscheinlich gleich noch ein bisschen drüber reden. Köln gegen Bayern, mein Highlight des Wochenendes.
Thomas?
Mein Highlight des Wochenendes: Köln gegen Bayern München. A, weil mein geschätzter Kollege Wolf Fuß am Mikrofon sitzt und in Köln ist und mir übrigens da wieder nicht Bescheid gesagt hat, Frau Wolfi.
Nee, ich finde die Idee, Konferenz.
Er wollte dir schön aus dem Weg gehen.
Okay, gut. Konferenz. Nee, da gucke ich natürlich auch hin. Ich bin selbst in Dortmund, wenn die Schale übergeben wird. Aber natürlich sind meine Augen auf der Konferenz. Wie gesagt, ich hoffe, dass Köln die Relegation schafft und dann würde das nochmal zwei richtig spannende Spiele in der Relegation versprechen, wenn dann Düsseldorf, wohl nach wie aussieht, auch die Relegation packen würde.
Ja, und Thomas, wie viele Sätze Klamotten nimmst du mit, wenn du bei der Schalenübergabe dabei bist?
Ich werde auf jeden Fall nicht weglaufen wie der eine oder andere, sondern da muss man sich dann auch einfach mannhaft stellen und nachher richtig nach Bier riechen. Jawohl.
Das finde ich auch gut, dass wir wirklich noch richtige Männer hier bei Sportradio 360 haben mit Thomas Wagner. Wir werden
genau, ich gehe jetzt ins Badezimmer und rasiere mir meine Schnotte und schneide mir meine Fokaline ab.
Thomas, sehr, sehr schön. Auf jeden Fall. Falls wir uns nicht mehr hören, wünsche ich euch eine super Sommerpause. Regeneriert euch schön und kommt wieder ganz, ganz frisch zum Start der Bundesliga wieder zurück. Vielen Dank an Thomas Wagner und Wolf Fuß.
Ja, sehr gerne. Bald. Fuß zurück in die Runde. Danke. Tschüss.
Und wir machen nach kurzen Pause weiter mit dem Rettungsanker für den ersten FC Köln, denn die spielen noch viel schlechter. Hertha BSC Berlin. Zurück bei Sportradio 360. Wir haben uns gerade über den ersten FC Köln unterhalten. Jetzt kommen wir zu Hertha BSC Berlin. Und da haben wir neben Andreas Renner jetzt einen richtigen Hertha-Experten am Telefon. Heiko Malwitz von Sky. Hallo Heiko.
Hallo, grüß euch.
Lass mich mal gleich mit der Tür ins Haus fallen. So wollte ich es eigentlich sagen. Letztes Spiel gegen Hoffenheim und Markus Babbel. Wie heiß wird Markus Babbel seine Hoffenheimer machen, um die Hertha endgültig in die Jagdgründe der zweiten Liga zu schicken?
Na, da gibt's glaube ich keine Zweifel. Also Markus Babbel, der macht die Hoffenheimer richtig heiß. Der will hier dieses Spiel natürlich unbedingt gewinnen, will natürlich seinen ehemaligen Kumpel Michael Preetz, mit dem er sich ja so überworfen hat, natürlich in die zweite Liga schicken. Das hat er auch relativ unverblümt schon öffentlich erzählt. Also Markus Babbel gibt sich ja noch nicht mal die Mühe, wie das normalerweise ja Trainer tun, die dann sagen, für mich ist das ein ganz normales Spiel. Babbel sagt ja ganz offen, Hertha hat den Abstieg verdient, mit mir wären sie nicht abgestiegen und wir wollen die Punkte, obwohl wir alle wissen, für Hoffenheim geht's um nichts mehr.
Ist das die richtige Einstellung, Andreas?
Also grundsätzlich ist immer die richtige Einstellung, in ein Spiel reinzugehen und das gewinnen zu wollen. Die Gründe sind da letzten Endes egal, aber spielen 11 gegen 11 und das war eigentlich mal der ursprüngliche Sinn eines Fußballspiels. Insofern finde ich es absolut angebracht, dass Hoffenheim alles versucht, um Hertha zu schlagen. Was die persönlichen Geschichten dann zwischen Babbel und Preetz angeht, ja, das ist da natürlich das Theater drumherum. Man kann es natürlich auch schon nachvollziehen, wie die Sache dann im Winter gelaufen ist, wobei ich mir nicht sicher bin, ob man da jetzt in der Geschichte Michael Preetz alleine die Schuld in die Schuhe schieben sollte, aber das ist ein anderes Thema.
Heiko, wie ist denn die Stimmung in der Hauptstadt?
Tja, die Stimmung, die ist so ein bisschen schwer zu beschreiben. Also es besteht zum einen noch die Hoffnung. Also der Hauptstädter an sich ist ja leidet ja nicht unter mangelndem Selbstbewusstsein und es gibt viele, die sagen, hey, wir schaffen das noch. Die Kölner, die spielen gegen die Bayern 0-0 und wir schlagen Hoffenheim und dann Relegation sowieso kein Problem. Da gibt's also schon eine gewisse Hoffnung. Und Babbel schafft es auch so ein bisschen, die Leute wieder hinter Hertha BSC zu bringen, so verrückt wie das klingt, ja. Weil das will man natürlich nun unbedingt vermeiden. Also die meisten Hertha-Fans, die haben den Markus Babbel, der ja die anderthalb Jahre, die er Trainer war, in Berlin immer im Hotel gewohnt hat, der von Anfang an gesagt hat, er würde nicht in die Hauptstadt ziehen, sondern Münchner bleiben, der sich dann aber das Hertha-Logo ja hat tätowieren lassen auf den Arm, was die meisten auch als ein bisschen übertrieben empfanden. Also die haben dem Markus Babbel das sowieso nicht so abgenommen, dass er so ein richtiger Herthaner war. Und jetzt von ihm und von Hoffenheim, von diesem Provinzclub in die zweite Liga geschickt zu werden, im Olympiastadion. Das will man natürlich unbedingt vermeiden. Und so gerät sogar die Diskussion um Rehagel, um Michael Preetz so ein bisschen in den Hintergrund, weil der Hertha-Fan will also das unbedingt zwingen am Samstag und will also dieses Horrorszenario von Markus Babbel mit Hertha-Tattoo in die zweite Liga geschickt zu werden, unbedingt vermeiden.
Ja, aber jetzt nach der Vorstellung gegen Kaiserslautern zu Hause, gib uns noch mal ein paar Punkte, woran man Hoffnung haben könnte, dass Hertha jetzt gegen Hoffenheim wirklich da es schafft.
Na, man will, es ist im Prinzip so, man will das hier eigentlich nicht wirklich wahrhaben. Ja,
okay.
Also, man war nach dem Spiel gegen Kaiserslautern, wo ja noch alles möglich gewesen wäre, also mit zwei Heimsiegen aus den letzten drei Spielen, wäre man ja relativ komfortabel wahrscheinlich in der Relegation zumindest gewesen. Aber nach der Vorstellung gegen Kaiserslautern, auch davor schon gegen Freiburg, hat man ja auch verloren in der englischen Woche, das Heimspiel, da war man also regelrecht paralysiert. Ja, also die Fans, die konnten das gar nicht glauben, wie schlecht diese Mannschaft sich präsentiert, wie schlecht Hertha BSC sich präsentiert, und zwar nicht nur von den sportlichen Leistungen her, sondern auch von der gesamten Körpersprache, von allem, vom Abwehrverhalten. Also man war regelrecht fassungslos, wie schlecht diese Mannschaft auftritt. Und es ist jetzt noch so, dass man es eigentlich nicht glauben kann, dass man sagt, also Freiburg und Augsburg, die retten sich vorzeitig und Hertha steigt möglicherweise ab. Also es ist eher so eine Art ungläubiges Entsetzen, Staunen hier in Berlin.
Was mich ja dann doch ein bisschen wundert, angesichts der Tatsache, dass die Hertha ja in der vergangenen Saison in der zweiten Liga gespielt hat. Also da wäre ich doch jetzt mal, da hätte ich doch jetzt dann mal vermutet, dass man da ja so ein bisschen Demut lernt angesichts der Situation, und dann kommt man halt wieder hoch. Und das hat die Hertha ja gleich wieder geschafft. Aber dann ist es doch auch klar, dass wenn man in die Bundesliga zurückkommt, dass es dann schwierig wird, die Klasse zu halten. Wer aus der zweiten Liga hochkommt, wie viele schaffen es denn dann, selbst wenn sie, so wie die Hertha da mit einem relativ großen Budget und einem ganz guten Kader die Rückkehr geschafft haben, wie viele schaffen es denn dann, in der ersten Liga problemlos zu bleiben, ohne jemals in Schwierigkeiten zu kommen? Also ich frage mich dann sowieso, warum diese Mannschaft und das Umfeld so erschrocken ist, also tatsächlich dann am Ende sich rausgestellt hat, dass es gegen den Abstieg geht. Und Heiko hat es ja gesagt, paralysiert. Ich meine, die hätten doch damit rechnen müssen, dass es schwierige Phasen gibt in dieser Saison. Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, okay, der Anfang lief ganz gut, dann haben sie in Dortmund gewonnen und dann waren alle auf Wolke 7 und dachten, keine Ahnung, sie spielen um die Europa League mit oder sonst irgendwas. Letzten Endes ist doch die Hertha im Abstiegskampf, und das musste man doch vor der Saison erwarten.
Oder Heiko?
Ja, auf alle Fälle, da hast du natürlich recht, Andreas, aber also Demut, mit Demut bist du natürlich beim gemeinen Hertha-Fan sowieso an der falschen Adresse. Und der Hertha sieht sich ja nicht wirklich als Zweitligist, der aus der zweiten Liga hochgekommen ist und jetzt irgendwie gegen den Klassenerhalt, gegen den Abstieg kämpfen muss. Hertha sieht ja dieses Jahr zweite Liga so ein bisschen als Betriebsunfall, ne? Also das hätte es irgendwie passiert, keiner weiß so genau warum eigentlich, weil die Mannschaft ist ja viel besser. Im Jahr davor, erinnere dich mal, da hätten sie ja noch deutscher Meister werden können am vorletzten Spieltag, kaum zu glauben, danach sind sie abgestiegen mit einer ähnlichen Truppe. Sie haben zwar Qualität abgegeben, aber der Stamm zumindest war ja noch dabei. Und dass das jetzt irgendwie relativ schwierig werden würde in dieser Saison, das haben natürlich die Leute in Berlin ja auch schon so gesehen. Aber dass es halt so schlecht werden würde, also im Prinzip war schon Mitte der Hinrunde war klar, also Freiburg und Augsburg steigen ab, insofern, und Lautern und Köln sind auch viel schlechter als wir, insofern kann da nichts anbrennen. Also das war also die Stimmung in der Hauptstadt eigentlich die ganze Saison über. Dann hatte man 20 Punkte, man darf ja nicht vergessen, nach der Hinrunde 20 Punkte, man hatte 7 Punkte Vorsprung auf Freiburg. Es ist kaum zu glauben. Und jetzt ist Freiburg 3 Spieltage vor Schluss, waren die gerettet. Und Hertha kommt vielleicht mit viel, viel Glück und Rückenwind in die Relegation. Also, dass die Rückrunde so katastrophal verlaufen würde, damit hat hier denn doch wirklich keiner gerechnet.
Lass uns ganz kurz über Otto Rehagel reden. Im Nachhinein kann man natürlich jetzt immer wieder den Superschlauen rauskehren und sagen, das Experiment ist auf jeden Fall gescheitert. Aber es wurde ja auch vorher schon von vielen, die außerhalb von Berlin leben, ein bisschen negativ gesehen, warum jetzt Otto Rehagel da als Retter geholt wird. Wie geht's dir jetzt mit dieser Sache?
Ja, schlecht. Wie den anderen Erfahrungen auch. Also als ich das gehört habe, dass Otto Rehagel kommt, da dachte ich zuerst, nee, das glaube ich jetzt. Also das war wirklich, im ersten Moment also wirklich nicht zu glauben, nicht zu fassen, dass Otto Rehhagel hier mit 73 Jahren den Cheftrainerposten der Hertha BSC übernimmt. Im zweiten Moment dachte ich, naja, vielleicht gar nicht mal so ein unkluger Schachzug. Also die Verpflichtung von Otto Rehhagel, die hatte natürlich im Prinzip einen Sinn und ein Ziel, nämlich den gesamten öffentlichen Druck von der Mannschaft und auch von Michael Preetz wegzunehmen. Und das zumindest hat ja mal funktioniert, denn Rehhagel hat natürlich sofort alles auf sich gezogen. Aber es wurde dann halt relativ schnell klar, dass es ja nicht nur darum geht, die Medienpräsenz hier auf sich zu ziehen oder herzustellen, sondern dass es eben auch darum geht, Spiele zu gewinnen, wo man mal ein paar gute Ideen haben muss und weiß ich nicht, seiner Mannschaft mit einer taktischen Marschroute aufs Feld schicken muss und motivieren muss. Und da wurde ja dann relativ schnell klar, dass Otto Rehhagel halt da denn wohl doch nicht die richtige Besetzung ist.
Sagen wir mal, Hertha steigt ab oder so, schafft es nicht. Was passiert dann? Was passiert mit Preetz? Was passiert mit einem neuen Trainer, der kommen soll? Was passiert allgemein mit der Mannschaft?
Und mit den Schulden.
Und mit den Schulden, genau. Das ist, darüber können wir ja gar nicht reden. Heiko, wo glaubst du, wo geht's hin?
Also, wenn Hertha zum zweiten Mal absteigen sollte, binnen 3 Jahren, wird's sicherlich nicht so werden wie in der letzten Saison. Also man wird nicht mit dieser Erstligamannschaft und mit einem Erstliga-Etat wieder in die zweite Liga gehen und dann da so durchspazieren, so wie das in der letzten Saison der Fall war. Da würde sicherlich erstmal ein krasser Bruch innerhalb der Mannschaft passieren. Also man würde sicherlich die meisten Stammkräfte weggeben müssen, schon mal allein aus finanziellen Gründen, und würde dann aufgrund der Schulden, die ja nach wie vor da sind, von euch angesprochen, würde dann mit einem relativ kleinen Budget müsste man sich dann eine Mannschaft bauen, die vielleicht um den Aufstieg mitspielen kann in der zweiten Liga, würde aber natürlich verstärkt auf eigene Nachwuchskräfte setzen müssen, Leute, die also schon da sind, die jungen Burschen, die wir zum Teil auch schon gesehen haben, mal jetzt im Verlauf der Saison, Sebastian Neumann oder Morales, Perdibay und so, diese Hertha-Generation. Und dass das dann sofort wieder hochgeht, das ist also auf keinen Fall ein Selbstläufer. Das heißt, möglicherweise steht Hertha dann echt am Scheideweg, ob man sich in der Bundesliga etabliert hat in den letzten 15 Jahren oder jetzt eben nicht, ob man wieder damit leben muss, Zweitliga-Dasein hier in Berlin zu fristen oder möglicherweise eine Fahrstuhlmannschaft zu werden.
Tja, und wenn man sich mal anguckt, Heiko, wer da so an Nachwuchskräften in den letzten 10 Jahren so durch Berlin durchgeschleift wurde und dann aus diversen Gründen wieder weggegeben wurde und wo die inzwischen alle sind, ich meine, da hat man doch aus dem eigenen Nachwuchs schon eine komplette Erstligamannschaft gehabt, die leider jetzt nicht mehr in Berlin spielt. Muss einem da nicht das Herz bluten, wenn man das sieht?
Absolut, ohne Frage, Andreas. Also man denkt beispielsweise an Mailand, ja, Boateng oder auch München, der andere Bruder, der kleine Jerome, Askan, die Sager, Tom,
Mann. Klein in Anführungszeichen.
Ja, genau, klein in Anführungszeichen. Da gibt's also, wie du sagst, im Prinzip eine komplette Erstligamannschaft, die weggegangen ist von Hertha BSC. Das waren halt damals die Zeiten, als hier Dieter Hoeneß halt das Zepter geschwungen hat und den Verein halt als Alleinherrscher geführt hat. In der Zeit sind halt all diese Leute weggegangen. Zum Teil auch, weil sie sich mit ihm überworfen haben. Zum Teil musste man sie verkaufen aus finanziellen Gründen, wie Kevin Prinz Boateng damals, der so 7 Millionen damals gebracht hat. Aber das ist natürlich ohne Frage eine Hypothek, die Hertha mit sich herumschleppt. Ne? Dass man viele Leute, die man hier ausgebildet hat, dass man die halt gehen ließ und die eben jetzt woanders spielen.
Ja, dann zuletzt noch dein Tipp, Heiko. Wohin geht's für die Hertha?
Also mein Tipp, ich glaube das wirklich, also ich sehe es nicht nur durch die Berliner Brille, sondern glaube es wirklich, Hertha schlägt Hoffenheim am letzten Spieltag. Weil, auch wenn sie sich zuletzt nicht so präsentiert haben, aber so viel Ehre hat dann, glaube ich, denn doch noch jeder von den Hertha-Spielern im Leib, dass Markus Babbel nicht nur seine Hoffenheimer, sondern auch die Herthaner so richtig heiß gemacht hat und die sich also nicht von ihrem Ex-Trainer in die zweite Liga schicken lassen. Hertha schlägt Hoffenheim, Köln spielt gegen die Bayern maximal unentschieden und Hertha geht in die Relegation gegen Düsseldorf. Düsseldorf, die Geburtsstadt von Michael Preetz, sein erster Verein. Hertha gewinnt dann die Relegation gegen Düsseldorf und bleibt in der ersten Liga.
Das wird jetzt viele Menschen in der Hauptstadt gefreut haben, Heiko, super. Vielen Dank dafür.
Hoffentlich, dass es sich bewahrheitet.
Dann haben wir auch gerade ja schon dein Highlight fürs kommende Wochenende gehört, oder?
Ja, ohne Frage. Also Hertha gegen Hoffenheim ist nicht zu toppen.
Wunderbar. Andreas, wir hören uns gleich noch wieder. Vielen Dank an Heiko Malwitz in Berlin. War klasse, dass du dabei warst. Wir machen eine kurze Pause und sind dann erstmal da mit dem Liga-Globus. Der Liga-Globus wirft noch einmal seine Motoren an und wir beginnen die letzte Runde bei Olaf von mfit.de. Wirtschaftlicher Verlust trotz sportlichen Hochs in Gladbach? Fehlen jetzt die Mittel, um sich für die Champions League zu verstärken?
Naja, der wirtschaftliche Verlust resultiert vornehmlich aus der vergangenen Saison, die mit der Relegation endete. Dabei rangierte die Borussia knapp ein halbes Jahr auf dem letzten Platz. Das sportliche Hoch zahlt sich finanziell erst mit der kommenden Saison bzw. mit dem laufenden Geschäftsjahr aus. Laut Geschäftsführer Stefan Schippers werden alle Transfereinnahmen, kolportiert 22 Millionen, wieder in den Kader gesteckt. Ob dies für die Champions League reicht? Ich glaube, da fehlt uns jetzt die Erfahrung. Schließlich waren wir 16 Jahre nicht mehr auf unserer angestammten Bühne Europapokal. Wichtig dabei ist, dass der Verein auch weiterhin kein finanzielles Risiko geht, sondern Schritt für Schritt wachsen will. Was sich auch bei den Neuverpflichtungen zeigen wird. Die sollen laut Eberl auch ohne internationalen Wettbewerb finanzierbar sein. Aber das ist alles Zukunft. Schließlich haben wir noch das schwere Auswärtsspiel in Mainz vor uns.
Stefan von den Clubfans United. Verdeckt das persönliche Ende der Saison womöglich Probleme, die der Club in der nächsten Spielzeit bekommen könnte?
Ja, was heißt Probleme? Ich denke, mehr Probleme als in der aktuellen Saison können und werden wir wahrscheinlich nicht bekommen. Wenn man nun mal an die Vorrunde denkt, mit dem Ausfall von 5-6 Stammspielern, davon mit Pinola und Schäfer, zwei ganz wichtige Säulen im Team, teilweise kurzzeitig mal mit dem dritten Torwart gespielt, dazu noch die Derby-Niederlage, dann auch in der Rückrunde massive Rückschläge mit den Ausfällen von Esvan und Lushek. Und trotzdem standen wir nur zwei ganze Spieltage auf dem Relegationsplatz und das war auch nur in der Vorrunde. Von daher, denke ich mal, haben wir alles richtig gemacht. Was die nächste Saison angeht, da ist bis auf Wolfscheid, für den wir auch richtig gutes Geld bekommen mit den 7 Millionen, da haben wir keinen einzigen schmerzlichen Abgang sonst und mit Kiyotake schon den ersten vielversprechenden Neuzugang für die nächste Saison verpflichtet. Von daher sehe ich der kommenden Saison ganz gelassen entgegen.
Axel zitiert als vierter Offizieller mit den Kölnern. Was muss der FC in den kommenden Jahren tun, um dein Vertrauen zurückzugewinnen?
Ich würde dem Verein auf jeden Fall raten, sich selbst ein Stück zu entkölschen, sich selbst ein Stück von der Folklore wegzubewegen hin zu einem professionellen Bundesliga-Unternehmen. Ich hoffe, dass der Schritt mit dem neuen Präsidium ein erster war. Ich hoffe, dass wir einen anständigen Sportdirektor bekommen und dass ein Trainer gefunden wird, der mit der Mannschaft oder der mit einer Mannschaft, man weiß ja überhaupt nicht, wie die Mannschaft im nächsten Jahr aussieht, arbeiten kann. Ich hoffe, dass ein Weg gefunden wird, wie mit dem Podolski-Geld umgegangen wird, so dass es halt wirklich ernsthaft mal vernünftig investiert wird, dass nicht wieder irgendwelche 5, 6, 7, 8 Leute gekauft werden, die uns nur auf der nur auf der Stelle bleiben lassen. Ich hoffe, dass ein Weg gefunden wird, die jungen Talente aus dem Verein nach oben zu bringen. Das wird in meinen Augen schon viel zeigen. Und ich hoffe halt einfach, dass man auf allen Ebenen eine Spur seriöser wird. Okay, ich meine, viel mehr Klamauk als dieses Jahr wird nicht gehen, aber einfach mal eine Seriosität reinbringen, damit wird uns schon weiterhelfen.
Clemens von BV Boisari. Wie sehr trüben die Abwanderungsgedanken von Kagawa und Lewandowski die Meisterstimmung in Dortmund?
Gut, der Abschied von Lewandowski steht, wenn man unserem Sportmanager glauben darf, und jetzt nach dem Abgang von Lukas Barrios eigentlich ja gar nicht mehr zur Debatte. Deshalb gehe ich auf die Frage gar nicht mehr näher ein. Interessanter ist natürlich der Fall Kagawa. Ich sag mal so, bei der Masse an guten und fähigen, kreativen offensiven Mittelfeldspielern, die wir für nächstes Jahr im Kader haben, wäre sein Abschied natürlich ärgerlich, aber definitiv verschmerzbar. Ja, da kommt ein Reus nach, da kommt ein Bittenkurt aus Cottbus nach. Wir haben die Masse an guten und fähigen Mittelfeldspielern und deshalb, wenn wir dafür noch 15 Millionen ihn kassieren können, warum nicht? Ja. Dann ist Reus refinanziert, dann kann man auf dem Transfermarkt mal an anderen Baustellen nachgehen. Ich sehe das zwar schmerzlich, aber als schmerzlichen Verlust an, allerdings halt als kein großes Drama.
Und Patrick vom Kommentar der Woche. Warum darf der erste FC Köln nicht auf eine gnädige Bayern-Mannschaft hoffen?
Weil das gar nicht zum FC Bayern passt. Wir hatten in den letzten Jahren immer mal wieder Spiele, so an den Schlussspieltagen, wo es für uns um gar nichts ging und wir uns trotzdem sehr ordentlich präsentiert haben und gute Ergebnisse eingefahren haben. Und zudem, wenn ich bedenke, in welch schwacher Verfassung sich die Kölner doch zuletzt präsentiert haben, dann frage ich mich doch, wie viel Gnade müssen die Bayern eigentlich an den Tag legen, damit der FC eine Chance hat. Also sorry, liebe FC-Fans, aber ich fürchte, das wird nichts. Ihr müsst da schon auf Hoffenheim hoffen, damit das vielleicht noch zur Relegation reicht.
Und stopp! 34 Umdrehungen des Liga-Globuses. Die Blogger gehen in die Sommerpause. Wer in der nächsten Spielzeit dabei sein möchte, steilpass@sportradio360.de. Wieder zurück bei Sportradio 360 nach diesem ganz großen Fußballblock. Jetzt kommen wir zu der Sportart, die auch in der entscheidenden Phase ist, zum Basketball. Dafür begrüße ich natürlich wieder bei uns am Telefon den Experten schlechthin, André Vogt von der Fired Hydre.
Hallo Markus, wie geht's dir?
Ja, mir geht's soweit gut und um die Sendung gleich mal, die Basketball-Sendung gleich mal auf dem richtigen Bein anzufangen mit einer guten Nachricht. Es wurden ja die 50 besten Restaurants der Welt prämiert. Noma in Kopenhagen zum dritten Mal hintereinander Erster. Aber wer ist auf Platz 22, Dre?
Das ist eine sehr gute Frage, das weiß ich nicht.
Aqua heißt das Restaurant. Wo ist es?
Das weiß ich auch nicht.
In deiner Heimatstadt Wolfsburg. Ich dachte, ihr hättet nur McDonald's und Chicken, Kentucky Fried Chicken und sowas alles. Nein, ihr habt mit dem Aqua eins der besten, das Beste in Deutschland.
Da muss ich mal recherchieren, wo das genau ist. Wahrscheinlich in den Etablissements, wo ich mich nicht rumtreibe, weil ich nicht einfach mal so nach Monaco fliegen kann und um Millionen von Dollar mit Karten spiele. Aber ich werde das rausfinden.
Ja, man macht das auf jeden Fall mal. Ich würde ja sowieso sagen, dass der VW-Konzern einfach wahrscheinlich das Aqua gekauft hat und dann irgendjemand bestochen hat mit ganz viel Geld, dass er das da hochhebt. Aber egal. Wir freuen uns auf Wolfsburg und Wolfsburg ist wie immer eine Reise wert. Aber kommen wir zum Basketball. Dre, die NBA ist mittendrin in der ersten Playoff-Runde. Es gab einige Sachen, vor allem einige Verletzungen, die uns hart getroffen haben. Die dümmste Verletzung der Saison, die schieben wir Amari Stoudemire zu.
Ja, ich glaube, da müssen wir jetzt drüber reden. Wer aus Frust, über was auch immer, über die Niederlage oder darüber, dass er nur 9-mal werfen durfte, weil er jetzt ja immer neben Cameron Anthony spielen muss, so ein in Glas eingeschlossenen Feuerlöscher schlägt und da in dem Glas die halbe Hand abreißt. Ja, da muss man schon lange, glaube ich, suchen, um noch was Dümmeres zu finden. Da fällt mir eigentlich aus Wolfsburger Zeiten nur Mike Hanke ein, der erst eine Rasenallergie hatte und dann beim Duschen ausgerutscht ist. Aber das hat ja mit Basketball nichts zu tun. Von daher, Marc Sonnemeyer ist schon ganz weit vorne.
Ja, auf jeden Fall. Aber die Knicks haben ja ohne ihn in der Regular Season relativ gut gespielt, muss man sagen. Meinst du, vielleicht sind sie jetzt sogar gegen Miami besser in den nächsten Spielen?
Ja, vielleicht besser. Das Problem ist einfach, wenn er drauf ist, hat man halt ihn und Anthony, und das sind zwei Jungs, die einfach nicht einander besser machen. Also es ist ja nicht, dass jetzt ein Point Guard ist, der mit Stoudemire Pick and Roll läuft und ihn dann findet, wenn er zum Korb rollt oder nach draußen zum Wurf oder gleichzeitig er für ihn dann halt Platz schafft. Sondern das sind halt zwei Forwards, Small Forward, Power Forward. Der eine will 1 gegen 1 spielen und werfen, der andere will Pick and Roll spielen oder auch posten und das geht immer nur eines. So zusammen kommen sie halt nicht. Und das war in der regulären Saison ganz gut für Kamala Anthony, jetzt er noch die 4 spielen konnte, aber jetzt in den Playoffs, gerade gegen die Heat, vielleicht läuft alles ein bisschen flüssiger, aber ist es bei weitem nicht so, dass sie jetzt besser sind. Auch vor allem, was die Länge angeht, was Rebounds angeht. Von daher, nee, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es besser läuft.
Ja, vor allem Amari Stoudemire ist ja nicht gerade für seine Defense bekannt. Das heißt, wenn er Offense bringt, so wie in Phoenix, dann hast du ihn halt auf dem Feld, weißt, dass du mehr Punkte mit ihm machst, als er hinten zulässt, aber wenn er natürlich so wenig Bälle bekommt und so wenig Punkte macht und dann hinten in der Defense noch ein großes Problem ist, dann hast du ihn besser auf der Bank. Also eigentlich kann man sich bei diesem Glas vor diesem Feuerlöscher bedanken.
Das dauert mal, ja, aber ich weiß nicht, weil das stimmt natürlich schon, dass er defensiv nicht die größte Leuchte ist, noch nicht super involviert, aber die Frage ist immer, was passiert, wenn jetzt Kamal Anthony auf der 4 spielt, wenn er davon mal gegen Chris Bosh verteidigen muss? Das ist natürlich ein Problem.
Ja.
So gut ist er nun auch nicht in der Defense. Die Rebounds, das kann auch nicht der Tyson Chandler alleine stemmen. Und wenn Jared Jeffries reinkommt, ja, oder Josh Harrison, das ist natürlich auch nicht gerade Jungs, die man gerne auf dem Feld sehen möchte. Und wie gesagt, wegen der regulären Saison, da kann man das alles noch irgendwie ausgleichen, wenn der Anthony auf der 4 spielt. Aber in den Playoffs, wo auch ein Eric Spurs, der Typ ist ja ein riesen Nerd, ja, der sitzt ja am Tag 20 Stunden in seinem Büro und guckt sich alles an. Und wenn er sieht, okay, der Anthony spielt die 4, dann werden die Heat das so ausnutzen, dass es wahrscheinlich ziemlich bitter sogar werden wird für New York.
Okay, New York macht mal einen dicken Haken hinter die zweite Verletzung, die diese Playoffs fundamental verändert hat, ist das Kreuzband von Derrick Rose. Gleich im Ende des ersten Spiels hat er sich das gerissen. Ich habe, und jetzt kommen wir wieder zu Monte Carlo, vor 2 Tagen stehe ich in der Lobby bei uns im Hotel und wer läuft an mir vorbei? Der Doktor, Dr. J. War gerade am Auschecken und ich natürlich mal kurz mit ihm geschwätzt und habe gesagt, was ist denn jetzt los mit den 76ers? Wie groß sind denn die Chancen jetzt gegen die Bulls? Und er hat dann gesagt, warte ab, wir werden Spiel Nummer 2 in Chicago werden wir stehlen. Und das haben sie gemacht. Also glaubt er auch dran, dass die 76ers diese Serie gewinnen werden. Wie siehst du das?
Ich habe es sogar am Dienstag schon gesagt. Ich glaube schon, dass es eine enge Serie werden wird, weil es ist eine Sache, wenn du während der regulären Saison auf deinen Star verzichten musst und du hast die Hoffnung, er kommt irgendwann schon wieder. Diese Hoffnung ist einfach jetzt nicht da. Die kann man nicht haben in Chicago. Und dann jetzt zu sagen, okay, wenn das packen wir schon so, das ist halt extrem schwer. Weil natürlich als Team auch, du weißt, was die Stunde geschlagen hat, du weißt, dass dein Traum da von der Meisterschaft ausgeträumt ist. Das auf jeden Fall. Und die Sixers auf der anderen Seite, klar, haben sich auch wieder, ja, sehen für immer wieder Licht am Ende des Tunnels nach einer sehr, sehr schlechten regulären Saison am Ende, ja, wo sie wirklich viele, viele Spiele in Folge abgegeben haben, sehen sie jetzt, okay, der eine Typ, auf den wir uns vorbereitet haben, der ist nicht mehr da. Und mit dem ganzen Rest werden wir schon irgendwie fertig. Und ich glaube, das wird noch eine interessante Serie werden, weil die Bulls werden sich nicht so einfach ergeben. Dafür haben sie, wie gesagt, zu oft schon ohne Rose gut gespielt. Und die Sixers wittern ihre Chancen. Ich glaube, es wird so eine Serie werden, jetzt bis zum Ende, wo 70-80 sehen, sehr defensiv geprägt. Und wer es gewinnt, ich würde immer noch auf die Bulls setzen, aber es wird natürlich jetzt keine klare Geschichte mehr sein.
Ja, ich setze auf die 76ers. Ne? Also ich muss echt sagen, ich habe jetzt paar Sachen gesehen von diesem zweiten Spiel. Mir hat die Defense gefallen. Vor allem, das war eigentlich wirklich sowas von der eigenen Medizin, die Bulls normalerweise immer verteilen. Und offensiv, da hast du es gesagt, da fehlt einfach einer, der die Verantwortung übernimmt.
Ja, vor allem ist ja auch niemand mehr da, der die anderen Leute besser macht. Also ich meine, ja. Joakim Noah wird nicht nochmal 10 von 11 aus dem Feld treffen. Und CJ Watson und wie heißt der, John Lucas der Dritte, die haben das in der Saison ganz gut gemanagt stellenweise, aber das sind jetzt die Playoffs, wie gesagt, das ist was anderes. Und die Sixers spielen immer eine gute Defense. Gleichzeitig haben die Sixers aber auch nicht unbedingt den einen Typen, der da unheimlich viel bringen kann. Ob Jrue Holiday nochmal über 20 Punkte macht, das ist die große Frage. Wenn er das schafft, dann haben sie ganz klar den Vorteil. Aber wenn er das nicht schafft, dann sind da viele Jungs wie Godala, wie Turner, die brauchen halt jemanden, der für sie kreiert. Und die sind auch nicht jeden Abend da offensiv. Und von daher glaube ich, dass es einfach eine sehr defensiv geprägte Serie sein wird, wo am Ende fast der gewinnt, der einfach auch am glücklichsten ist.
Das auf jeden Fall, was man im Spiel 2 gesehen hat, die 76ers, halt gute Defense, viele Ballverluste der Bulls, viele schlechte Würfe, die sofort in Fastbreak-Punkte umgewandelt wurden. Also genau das Spiel, das die 76ers spielen wollen. Und da sieht man auch, wie du es schon angesprochen hast, bei den Bulls, dass da eben keiner ist, der normalerweise so Verantwortung übernimmt. Dann wird da viel 1 gegen 1 gespielt, dumm die Schussuhr runterlaufen gelassen, der Ball viel zu lange gedribbelt. Also da müssen die Bulls an vielen Sachen arbeiten, um jetzt wieder sich einen Heimvorteil zurückzuholen bei den nächsten 2 Spielen in Philadelphia. Dre, lass uns kurz über unsere Dallas Mavericks reden. Ganz, ganz bittere Sache in Spiel 1. wie ich finde, sehr gut verteidigt gegen Kevin Durant. Er selber hat gesagt, er hat den Ring gar nicht gesehen, hat das Ding irgendwie da hochgeworfen. Bounce links, bounce rechts, rein. Der Sieg für OKC und auch Spiel 2 war eng. Aber es ist die 2-0-Führung für Oklahoma City. Jetzt könnte ich genauso gut sagen, hey, sie haben nur das gemacht, was sie machen mussten, ihre beiden Heimspiele gewinnen. Wie siehst du das?
Ja, das ist natürlich richtig. Auf der einen Seite stimmt das natürlich komplett, aber man muss ja andersrum sehen, es ist eine Best-of-Seven-Serie, jetzt sind zwei Spiele weg, jetzt sind nur fünf Spiele maximal und davon müssen die Mavs jetzt vier gewinnen. Und das ist natürlich ganz schön ja eine hohe Hürde. Sag ich mal. Wenn man jetzt die beiden Heimspiele gewinnen sollte, okay. Aber natürlich hat man schon in Spiel 3 jetzt den Rücken zur Wand. Ja, man soll vielleicht du oder nicht mehr sagen, wie schön Danke ihr sagt, aber ich sag mal so, das müssen die jetzt gewinnen. Wenn sie natürlich 0-3 hinten liegen, dann war es das. Dann haben sie die Serie verloren, ist der Titel weg. Sie müssen aber eigentlich nicht nur Spiel 3, sondern auch Spiel 4 gewinnen. Und das wird extrem schwer. So nah sie dran waren, am Ende waren wieder dann diese Probleme mit einem Angriff. Ich weiß, man kann, klar ist es schön, wenn Durant diesen Wurf trifft. Und das war auch ein Stück weit Glück dabei, weil er, wenn man die Bewegung sieht in Spiel 1 am Ende, er wirft und in der Luft drückt er nochmal so nach, weil er halt merkt, es reicht nicht. Also das war schon viel, viel Glück dabei. Aber im Endeffekt haben die Masters ja wieder hergeschenkt am Ende.
Ja.
Da waren dumme Turnover dabei, dumme Würfe. Dirk bei dem zweiten Dreier davon, Terry, wandert er so halb ja, zum Korb, einen Rebound zu kriegen, statt draußen zu bleiben für den Dreier. Das sind halt so Kleinigkeiten. Das war letztes Jahr halt anders. Und von daher fällt es mir schwer daran zu glauben, dass sie nochmal zurückkommen.
Vor allem finde ich einfach so Kleinigkeiten, die gerade in dieser Phase sollte ein erfahrenes Team wie die Mavericks als Meister mit den ganzen erfahrenen Spielern, die man hat, eigentlich mental überlegen sein, eben nicht diese Fehler machen. Aber es ist genau andersrum. Und dann kommt natürlich noch dieser gewisse, ich sag mal einfach Mojo dazu, den die Mavericks im letzten Jahr hatte. Da sind halt solche letzten Würfe von Durant gegen die Mavericks sind halt rausgefallen anstatt rein. Und auf der anderen Seite sind solche Sachen reingefallen, anstatt eben wieder rauszuspringen, wie bei Dirk Nowitzki. Und der fehlt im Augenblick auch. Und deswegen denke ich auch, wird das ganz, ganz schwierig. Ich habe, glaube ich, vor der Serie getippt, dass sich OKC durchsetzt, weil sie eben den Heimvorteil haben. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich so eng wird oder ob das jetzt sogar ganz klar dann ausgeht nach den Spielen in Dallas.
Ja, aber eine Sache, die hätte ich auch wieder sieht jetzt, die Thunder haben wahrscheinlich auch die EM gesehen dieses Jahr und gehen natürlich den Dirk extrem hart an. Ja, Perkins ist natürlich auch ein Typ, der ist bekannt dafür, dass er physisch spielt und auch gerne mal ein, zwei Ellenbogen dir in den Rücken steckt. Aber auch Ibaka, wenn er zum Wurf rausgeht und danach den Arm runterzieht, dass beim Dirk die Finger ins Gesicht gehen. Das ist ja Absicht, das ist ja alles nicht irgendwie zufällig, sondern man will ganz klar einschüchtern. Und das ist was, wo ich mir auch gewünscht hätte, dass die Mavs als Mannschaft anders reagieren. Dass Dirk es ja selber verteidigen muss. Ich glaube, das hätte es zu Zeiten von Tyson Chandler und Deshaun Stevenson nicht gegeben.
Exactly.
Und ich glaube, gerade Stevenson, Barea habe ich letzte Woche immer angesprochen, dass der unheimlich fehlt, aber auch Stevenson, glaube ich, fehlt. Dass er neben Marion nochmal einer ist auf dem Flügel, der da auch mal zur Sache geht und vor dem auch vielleicht ein Gegenspieler ein Stück weit Respekt hat. Wenn einen so eine 5-Dollar-Note am Kehlkopf anguckt, dass der Tool dort hat, das zollt da schon Respekt. Und solche Leute fehlen momentan einfach.
Ja, genau so ist es. Wir hoffen einfach, wir verfolgen das weiter und reden natürlich auch in den nächsten Wochen noch über die NBA Playoffs. Ganz kurz, die Playoffs starten jetzt erst in der BBL. Da haben wir Bamberg gegen Bonn, Ulm gegen Braunschweig, Berlin, Würzburg und die Dragons gegen den FC Bayern München. Heute Abend geht's los mit 1 gegen 8 mit Bamberg gegen Bonn. Sag mir mal ganz kurz, welches ist denn für dich die interessanteste Serie?
Also lieber nicht Bamberg gegen Bonn. Ich denke, da müsste den Bonner Fans nicht zu nahe treten, aber ich denke, Bamberg, alles andere als ein Finaleinzug mit Titel von denen, wäre eine riesen Überraschung dieses Jahr. Von daher würde ich eigentlich die Serie 4-5, allein weil es schon auch tabellensituationstechnisch am nächsten ist, da bevorzugen. Und weil Stefan Koch mein alter Zweitligatrainer ist, von daher Adland gegen die Bayern, weil auf der einen Seite David Holston für mich einer der, ja, vielleicht für alle, die BBL auch ein bisschen schauen, der spektakulärste Spieler der Liga, eine Truppe, die sehr, sehr coolen Basketball spielt und der FC Bayern, der, ich war letzte Woche bei Dirk Baumann in München zum Interview und der kann mir 100.000 Mal erzählen, dass dieses Jahr Halbfinale wäre okay oder sonst was, aber die wollen dieses Jahr auch schon Meister werden. Da bin ich sehr gespannt, wie die Serie läuft, weil Playoff-Basketball ist ganz anders als reguläre Saison Und ob die Bayern da schon so weit sind, da bin ich sehr gespannt.
Bin ich auch gespannt, obwohl natürlich der Spielstil, den Bauermann bevorzugt, eigentlich perfekt für die Playoffs ist. Dieses Rausgrinden, dieses über die Defense kommen und möglichst einfach viel kaputt machen und dann vorne schon ein paar Punkte irgendwie erzielen. Also eigentlich sind die gut gewappnet. Ich bin mal auch gespannt auf die Serie Berlin gegen Würzburg. Da gab es ja schon während der Saison so ein paar Sachen, um die Sache anzustacheln. Ich glaube, da könnte ziemlich viel Gift drin sein. Haben die Würzburg denn überhaupt eine Chance gegen Berlin?
Ich meine, John Patrick hat es ja in Göttingen zuvor auch schon bewiesen. Das System, was er da spielen lässt, dieses ewige Pressen, dieses ganz schnelle, man spielt mit 3 Guards, 4 Guards manchmal sogar, das ist was funktionieren kann. Das ist natürlich nur der Gegenteil von dem Stil, den Bauermann spielen lässt. Aber nicht, ich sag mal, minder erfolgreich ist jetzt der falsche Satz, weil natürlich hat John Patrick noch nicht 6, 7 Meisterschaften gewonnen. Aber er holt aus seinen Jungs das Beste raus. Die Würzburger haben natürlich auch einen sehr großen Heimvorteil. Die Halle ist wirklich einen der lautesten auf der BBL. Und Berlin, wissen wir auch zur Vergangenheit, die sind immer mal gut für einen kleinen Lapsus in der ersten Runde. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass es da heiß hergeht, A, und B, dass die Würzburger auch eine Chance haben. Aber eigentlich müsste Berlin mit der Qualität, die sie haben und dem Heimvorteil, das schon wuppen.
Ja, also heute Abend starten die Playoffs auf Sport 1. Michael Körner wird vor Ort sein in Bamberg ab 19.50 Uhr. Und am Sonntag gibt es Spiel 1 Berlin-Würzburg bei Sport 1 Plus und sport1.de um 18 Uhr. Da habe ich dann die Ehre, in der Hauptstadt zu sein. Lass uns noch kurz tippen. Einfach mal so, wie diese erste Runde ausgehen wird. Bamberg gegen Bonn.
Ja, also sorry, aber ich glaube, es wird ganz klar, 3-0 für die Bamberger.
Ja, 3-0 ist auch mein Tipp. Ulm gegen Braunschweig.
Ja, Braunschweig ist der Verein, wo ich früher mal Dauerkarte hatte, als die SG Braunschweig hießen und Harald Stein noch gespielt hat und Christian Bembeneck.
Ja, also vor Jahrzehnten.
Name, die keiner was sagen. Ja. Andererseits, unser Freund Martin Fünkel ist mittlerweile ja in Ulm der Pressesprecher und die Ulmer ein sehr sympathisches Team. Auch da mit dem Manager, Dr. Thomas Stoll, habe ich gesprochen gehabt im Rand des Albert-Schweizer-Turniers und er meinte halt, ja, mal gucken, es lief super dieses Jahr, aber die Playoffs, das ist ganz was anderes. Aber ich denke, so anders kann es dann doch nicht sein. Mit dem MVP in eigenen Reihen mit John Bryant, ich denke, das sollte dann 3-1 für die Ulmer ausgehen.
Dre, wie immer sind wir auf derselben Seite, habe ich ja auch bei mir stehen. 3-1 für Ulm. Berlin-Würzburg, jetzt wird es interessant.
Ja, wie gesagt, also Berlin, ich mag Leute da oben auch alles sehr gerne, die auch da Verantwortung tragen. Ich denke, Gordon Herbert ist einer der absolut besten Trainer der Liga, die wir haben. Aber irgendwas stimmt mit Berlin die letzten Jahre immer nicht. Man hat immer irgendwie den Eindruck, dass wenn es dann in die Playoffs geht, ich kann es gar nicht festmachen. Irgendwie vertraue ich denen nie in den Playoffs. Und das ist dieses Jahr auch nicht anders. Also ich denke, die werden das noch machen, aber ich glaube, es wird eine ganz harte Nummer. Ich würde sagen 3-2 für Berlin.
In 5 Spielen, genauso sehe ich auch. Ich glaube, dass der Heimvorteil Berlin retten wird. 3-2 auch mein Tipp. So, jetzt hoffe ich wenigstens, dass wir bei Art and Dragons gegen FC Bayern uns unterscheiden.
Ja, also da muss ich natürlich mit meinem alten Coach gehen, sonst verrate ich ja alles, was ich gelernt habe im Basketball. Von daher sitze ich auf die Dragons. Ich sehe es gar nicht so knapp. Ich glaube, es wird 3-1 ausgehen. Ich glaube, Bayern, du sagst es vollkommen richtig. Ja, das System, was sie spielen, das ist natürlich gemacht für die Playoffs. Das lässt der Dirk Baumann ja auch nicht umsonst so alles spielen. Aber ich glaube einfach, wenn du erst ein Jahr zusammen bist als Mannschaft, wirklich also komplett neu auch mehr, wie jetzt zusammengestellt wurdest und in die Bundesliga kommst und in der Saison so viel noch nachjustieren musstest mit Abgang von Hansbrough und Bumtschi Bumtschi und was dann hier alles passiert ist. Ich denke, dass Adlern da einfach gefestigter ist und dadurch auch mit Ja, 3-1.
Okay, dann muss ich jetzt mal, obwohl ich natürlich Stefan Koch, meinen ehemaligen Experten bei Premiere, wir haben zusammen so viele schöne Spiele kommentiert, natürlich auch über alles schätze und die Art and Dragons sowieso mag, weil ich gerne immer oben wieder bin in Quakenbrück, aber trotzdem gehe ich mit dem FC Bayern München. Ich sage einfach, die Truppe, die wird sich da durchbeißen, die haben mit dem richtigen Lauf in die Playoffs reingekommen. Bauermann hat die Erfahrung, er hat viele erfahrene Spieler dabei, die sich vielleicht auch da so durchsetzen können. Und außerdem, nachdem ich hier jahrelang in dieser Stadt lebe, in Süddeutschland und nichts mit Basketball zu tun hatte, wünsche ich mir einfach, dass wir auch noch eine zweite Playoff-Runde hier in München haben. Es wird aber eine ganz, ganz enge Kiste. Ich gehe von 5 Spielen aus. Die Bayern setzen sich dann auswärts durch am 17. Mai in Quakenbrück mit 3 zu 2.
Aber ist ja gerade ein Sport 1 Mann, der sich wünscht, dass die Bayern in der ersten Runde schon 5 Spiele haben und dann noch weiterkommen?
Ja, natürlich.
Das ist das Sport 1 Mann. Ich wünsche, dass die Bayern noch mehr Spiele haben, die man übertragen kann. Das ist ja unglaublich. Aber gut,
okay. Der Sport 1 Mann. Great. Okay. Ja, ich muss da auch mal was anderes sagen als du, sonst sieht ja nicht hinaus hier, das geht doch gar nicht. Also, soweit die BBL, wir freuen uns auf die ersten Termine. Wie gesagt, heute Abend geht's los. Wir machen eine kurze Pause und sind dann zurück mit der NFL, US-Sport, weiterhin Dre dabei und natürlich als Experte Andreas Renner. Also bis gleich. Zurück bei Sportradio 360. Unser letzter Block befasst sich mit der NFL und da freut mich, dass Andreas Renner wieder zurück ist bei uns in der Leitung. Andreas, der Draft war und mit dem wollen wir jetzt direkt anfangen. Vorne gab es gar keine Überraschung. Auf 1 Andrew Luck, auf 2 Robert Griffin, der Dritte. Was sagst du dazu?
Ja, du hast ja schon gesagt, keine Überraschung. Das ist der Konsens seit Monaten. Andrew Luck, dass der die Nummer 1 ist, der wäre schon letztes Jahr die Nummer 1 gewesen, wenn er denn sich entschieden hätte, nicht noch ein Jahr College zu spielen. Insofern, da gibt es keine Überraschung. Da sind sich dann auch alle ziemlich einig, dass die beiden richtig gut einschlagen werden in der NFL. Also es ist ganz selten, dass man mal ein Jahr hat, wo es an den ersten beiden Spielern, die da genommen wurden, überhaupt keine Zweifel gibt. Es ist natürlich schon ein bisschen Unterschied bei beiden, weil Luck zu den Indianapolis Colts geht. Die waren letztes Jahr das schlechteste Team der Liga, haben ganz viele Leute gehen lassen, wollen noch das Defensivsystem umstellen. Das heißt, der wird selbst mit guten Leistungen richtig schwer haben, in dieser Saison eine am Ende gute Bilanz mit den Indianapolis Colts zu erzielen. Robert Griffin III, der kommt zu den Washington Redskins, da ist mehr drumherum. Das heißt, die Chance, dass der sofort einschlägt und erfolgreich ist, die sind schlicht und einfach größer, weil die Mannschaft besser ist. Aber da darf man natürlich auch nicht vergessen, die Washington Redskins haben ja unglaublich viel investiert, um an diese zweite Position in der Draft nach oben zu traden. Zum ersten Mal überhaupt hat eine Mannschaft 3 Erstrunden-Draft-Picks eingetauscht, um sich nach oben zu verbessern und einen Spieler zu verpflichten. Das gab es vorher noch nie. Ja, also das war wie gehabt und danach wurde es dann halt ziemlich wild. Und es gab vor allen Dingen in der ersten Runde ganz viele Trades, ganz viele Tauschgeschäfte zwischen den Mannschaften, wo dann auch die Vorhersagen, wer wo an wen geht, natürlich vollkommen durcheinander gewirbelt wurden.
Ganz kurz nochmal zurückzukommen, ich habe aber auch viel darüber gelesen, dass Robert Griffin, der Dritte, noch nicht ganz so weit ist. Er ist natürlich ein herausragender Athlet, aber viele Experten sagen, dass er mit der Schnelligkeit der NFL, mit diesen Entscheidungen treffen, mit den Pässen, genau praktisch auf den Punkt legen, wo der Receiver in eben 1,3 Sekunden sein wird, am Anfang seine Schwierigkeiten haben wird.
Also grundsätzlich gilt das natürlich für alle Rookies. Ja, das wird auch ein Problem bei Andrew Luck sein. Die Schnelligkeit des Spiels kennt man nicht aus dem College. Da gibt es dann herausragende Spieler, die eben dieses Tempo haben. In der NFL ist das Gesamtniveau einfach noch ein Stück höher. Ich glaube aber nicht, dass das ein grundsätzliches Problem ist, das Robert Griffin hat. Der hat schon nachgewiesen in seiner letzten College-Saison, dass er da, also auch gerade was die Komplexität des Passspiels angeht, also die wichtigen Voraussetzungen besitzt. Ja. Und zu Andrew Luck sollten wir vielleicht noch schnell sagen, der Sohn von Oliver Luck, dem ehemaligen General Manager von Frankfurt Galaxy und Ryan Fire, dem ehemaligen
Kollegen von
Chef
uns.
Der NFL Europe, genau, dem ehemaligen Kollegen von uns, hat öfter mal beim DSF damals als Experte gearbeitet und wir haben vor ungefähr einem halben Jahr ein Interview mit Oliver gemacht, eben auch zum Thema Andrew, und das ist immer noch bei uns im Archiv abrufbar, für alle, die es noch nicht gehört haben, ist ganz interessant, geht viel um die bewegte Karriere von Oliver Luck, der ja selber NFL-Quarterback war, und natürlich auch um Andrew, dessen Oma aus Karlsruhe kommt und der in der Nähe von Frankfurt lange Jahre aufgewachsen ist.
Ja, also fast eigentlich ein Halbdeutscher an Nummer 1 gedraftet in der NFL. Das ist doch was Schönes, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall was, was natürlich einen stolz machen kann. Irgendwo andererseits haben wir ja viele US-Amerikaner auch in der NBA vielleicht, die ab und zu mal hier aufgewachsen sind, auf der Base. Aber wo wir den Herrn Renners schon dran haben, du hast schon geredet über RG3 und seine Perspektive bei den Redskins. Aber warum nehmen die Redskins dann in der vierten Runde mit Kirk Cousins den zweiten Quarterback, den man ja eigentlich auch relativ hoch eingestuft hat? Holt man sich da nicht so eine, wie man drüben so schön sagt, eine QB-Controversy direkt ins Haus?
Ja, du stellst mir jetzt die Frage, die auch in den USA noch keiner beantworten kann. Ist ein bisschen viel verlangt. Nee, kann ich auch nicht erklären. Dass man, die Colts haben ja zum Beispiel auch noch in der letzten Runde einen Quarterback genommen, dass man möglicherweise auf der Position auch zwei Leute gebrauchen kann und dann jemand hat, der vielleicht Nummer 3 ist, ganz klar, aber der Kollege Cousins ist natürlich jemand, der sich sicher dann auch Hoffnungen gemacht hat, irgendwann mal Starter in der NFL zu werden und in der Position gedraftet zu werden, wo man gerade alles, was man hat, für Griffin ausgegeben hat, das ist schon schwer nachzuvollziehen und ergibt nur dann Sinn, wenn Cousins als Rookie frühzeitig viel Spielzeit bekommt und man ihn dann in der nächsten Saison für viele Draftpicks weiter traden kann. Ansonsten sehe ich da
also macht keinen
und ob das klappt, bleibt natürlich abzuwarten. Genau.
Also macht eigentlich keinen Sinn. Die Dolphins haben auch einen Quarterback gedraftet. Das war jetzt nicht so unumstritten, Andreas, oder?
Ja, und da sind wir dann genau bei dem Punkt. Wir haben Luck und Griffin und die haben es im College gezeigt, sensationelle Karrieren gehabt. Da gibt's eigentlich bei denen keinen Zweifel, dass die über kurz oder lang den Sprung in die NFL schaffen werden. Der Quarterback, den die Dolphins an Nummer 3 gedraftet haben, Ryan Tannehill von Texas A&M, das ist einer, der in seiner College-Karriere nie tatsächlich herausragende Leistung gebracht hat. Aber als die Scouts ihn sich hinterher angeguckt haben, dann sagen die, der hat den Arm, der hat die Technik, also die haben ihn auseinandergenommen und haben gesagt, die Einzelteile sind alle da. Deswegen müsste der eigentlich super sein. Mit anderen Worten, da ist jetzt einer, bei dem man jetzt vorhersagt, dass er ein herausragender Spielmacher werden kann. Nur von dem, was er im College gezeigt hat, kommt man da eigentlich nicht drauf. Und das ist so der typische das typische NFL-Risiko, dass viele Mannschaften dann gehen, die sagen, da sind die Einzelteile da und wir bringen es ihm dann schon bei, was er noch wissen muss. Das wird man dann sehen. Man muss aber davon ausgehen, dass Ryan Tannehill noch relativ viel dazu lernen muss und deswegen im Gegensatz zu Luck und Griffin in dieser Saison vermutlich eher wenig spielen wird.
Ja, man darf nicht natürlich vergessen, Quarterback am College zu sein. Das hat natürlich auch viel mit Frauenparty, was weiß ich, zu tun. Da.
Okay, Karl, aber das, was du jetzt meinst, das sind die Jungs, die kommen nie in die NFL.
Ach so, ja, das ist ja, hat er auch gedacht. Er dachte auch, Frauenparty etc. Und dann meinen irgendwelche Typen, ich habe auf jeden Fall den Arm, das Aussehen und was weiß ich, um in der NFL zu spielen und draften ihn. So kann es gehen. Er hat es genau richtig gemacht. Er hat Spaß auf dem College gehabt und hat jetzt seinen NFL-Vertrag. Besser kann es doch kaum laufen. Sonst, Andreas, die Drafts, gut oder schlecht, wie pick mal ein bisschen rum.
Ja, das Problem ist natürlich ganz grundsätzlich, dass erstens wir hier in Deutschland dann sowieso, selbst wenn wir einigermaßen College beobachten, viele Spieler kaum oder gar nicht kennen. Das heißt, eine Bewertung verbietet sich da und außerdem muss man immer mal abwarten, wie die Jungs in der Liga einschlagen und das ist sehr schwer vorherzusagen. Im Schnitt würde ich mal sagen, von der ersten Hälfte stellt sich die Hälfte als unbrauchbar für die NFL heraus. Entweder aus Talentgründen oder weil sie verletzt sind, also gibt es ja alles Mögliche, was da passieren kann. Aber es gibt trotzdem natürlich grundsätzliche Bewertungen in den USA, wo man dann sagen muss, die Bengals und die Buccaneers haben zum Beispiel überall in den Bewertungen ganz gut abgeschnitten. Ist natürlich auch leichter, wenn man jeweils zwei Erstrunden-Draftpicks hat, dann kann man einen guten Eindruck machen. Seattle dagegen, die haben eigentlich als Konsens relativ schlecht abgeschnitten. Was einfach daran liegt, dass sie Spieler höher bewertet haben, als das viele andere getan haben und deswegen in der Draft möglicherweise gute Footballspieler verpflichtet, aber dafür Wahlrechte abgegeben haben, die deutlich höher waren, als es die meisten anderen getan hätten. Und dann wundert man sich hinterher schon mal. Aber am Ende, wenn die Spieler dann einschlagen, redet niemand mehr drüber. Und auffällig war natürlich auch Jacksonville, die in der dritten Runde schon einen Panther verpflichtet haben, nämlich Brian Anger. Das würden jetzt die meisten Teams auch nicht machen. Da kratzt sich der ein oder andere am Kopf. Auf der anderen Seite, wenn der dann hinterher fünfmal im Pro Bowl spielt, dann fragt auch keiner mehr nach. Die Raiders haben mal Sebastian Janikowski als Kicker in der ersten Runde verpflichtet. Damals hieß es auch, die sind wahnsinnig. Ja, jetzt haben sie seit 15 Jahren auf dieser Position fast kein Problem. Das kann man schon mal machen.
Ja, du. Dre, in der siebten Runde ein Deutscher, ein richtiger Deutscher gedraftet worden. Markus Kuhn. Möchtest du vielleicht was dazu sagen?
Ich finde sowas immer erstaunlich, weil Freunde von mir haben auch früher Football gespielt, zwar jetzt nur bis zweite Bundesliga, aber immerhin. Und wenn man da wirklich in Deutschland das schafft, dass man auf das Level halt kommt, dass man als die beste Liga der Welt gedraftet wird, das ist ja bei der NFL noch viel krasser als bei der NBA. Das ist schon Wahnsinn. Ich kann mir eigentlich immer kaum erklären, wie man so einen Sprung schaffen kann. Ist das Niveau denn in Deutschland wirklich so gut, also vom Training her, dass man das wirklich packen kann? Wir haben Vollmer natürlich in New England, aber das ist ja auch eine absolute Ausnahme. Vielleicht kann der Renner hier dazu mal was sagen.
Ja, also das funktioniert natürlich nur, wenn man den Schritt in die USA macht und dann schon in der Highschool oder im College Football spielt. Wir haben mit Markus Kuhn auch vor 2-3 Wochen ein Interview gemacht zu dem Thema, wo er also seinen ganzen Werdegang nochmal erzählt. Er kommt aus der Nähe von Mannheim, hat für die Weinheim Longhorns gespielt. Dann war Interesse von der NFL Europe. Dann ist aber auch klar, wenn er da hingegangen wäre und da als in Anführungszeichen Profi gespielt hätte, hätte er nicht mehr ins College gehen können. Er hat gesagt, will ich nicht, ich will lieber diese 4 Jahre College-Ausbildung mitmachen. Und hat da dann eben den Sprung gewagt, ist selber dahin gefahren, hat die Colleges abgeklappert mit einem Video und hat da gezeigt, was er kann. Und hat dann bei North Carolina State ein Stipendium bekommen, ganz normal. Und jetzt ist er dann halt nach 4 Jahren da fertig. Und insofern ist er dann eben in der gleichen Mühle drin wie die ganzen anderen Jungs. Und dann eben auch ein Kandidat für die NFL. Und die New York Giants haben ihn an Nummer 32 der siebten Runde gedraftet. Also immerhin der Super Bowl Champion. Das hat jetzt dann 2 Seiten. Man muss wissen, wenn man in der siebten Runde gedraftet wird, hat man für ein NFL-Team keinen extrem hohen Stellenwert. Also ein Siebtrunden-Draft-Pick wird nicht so hoch bewertet. Will sagen, man ist natürlich auch immer ein Kandidat für den Rauswurf im Trainingslager. Und die Teams gehen ja jetzt in Zukunft mit 90 Spielern ins Trainingslager. Nur 53 schaffen den Sprung in den regulären Kader. Das ist also noch ein sehr weiter Weg für Markus Kuhn, um dann tatsächlich in der NFL zu spielen. Und dann kann man sagen, Super Bowl Champion ist vielleicht ein bisschen unglücklich für Markus Kuhn, weil wenn eine Mannschaft eigentlich keinen Grund hat, in ihrem Team besonders viel umzustellen, dann sind es die letztes Jahr alles gewonnen haben. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass die Giants in den letzten Jahren sehr gut gedraftet haben und ihren Spielern auch immer eine reelle Chance gegeben haben. Und die hatten zum Beispiel mal die Situation vor, ich glaube, 3 Jahren, als wirklich alle Draftpicks, die sie hatten, dann auch in den Playoffs auf dem Platz standen. Und viele werfen ja die Hälfte von ihren Draftpicks schon nach dem Trainingslager raus. Insofern muss man einfach mal abwarten, wie sich das für Markus entwickelt. Ein schwieriger Weg ist es in jedem Fall für ihn, aber für uns heißt es Daumen drücken. Und der nächste steht ja dann oder ist dann auch schon in der Pipeline, Björn Werner, Defensive End bei Florida State, der eben auch diesen Weg gegangen ist übers College. Und der steht dann nächstes Jahr an für die Draft. Und da gibt es sogar Leute, die sagen, der hat die Chance, in der ersten Runde genommen zu werden. Also der hat bis jetzt dann auch noch auffälliger gespielt, als Kuhn das in seiner College-Karriere getan hat, auch bei einem größeren College.
Ja, dann beschließen wir unseren NFL-Block mit einem traurigen Thema. Junior Seau, der Linebacker, jahrelang einer der Besten in der Liga, hat sich das Leben genommen. Jetzt geht's natürlich wieder in der NFL los. Ich habe, als ich drüben war, einen Bericht gesehen, wo es darum ging, dass wissenschaftlich nachgewiesen wurde, dass viele Gehirnerschütterungen depressiv machen und deswegen auch die Schwelle zum Selbstmord dann eben leichter zu überschreiten ist. Was glaubst du, Andreas, wird dieser Selbstmord auslösen?
Der Selbstmord löst natürlich zunächst mal Betroffenheit aus bei allen Beteiligten. Und nach allem, was man hört, hat das auch niemand wirklich kommen sehen. Es gibt ja Leute, von denen man weiß, dass sie Probleme mit Depressionen haben. Bei Junior Seau war das ein Schock und ja, insofern macht einen das natürlich dann immer auch erstmal sprachlos. Auf der anderen Seite, das Thema, das du angesprochen hast, das ist schon ein großes Thema in der NFL. Das heißt, ich glaube nicht, dass ich da jetzt dann nochmal großen Fokus verschieben würde und dass man dann sagt, wir kümmern uns jetzt noch mehr um Kopfverletzungen, weil das passiert ja jetzt schon gerade. Und da passt dann in dieses Thema eben auch die andere große Meldung. Wir hatten in unserer Draft-Sendung hier bei Sportradio 360 darüber berichtet, über den Kopfgeldskandal bei den New Orleans Saints, wo Trainer und Spieler also einen Geldpool hatten und es gab Belohnungen dafür, wenn man gegnerische Spieler verletzt hat. Und genau so eine Geschichte passt dann da eben auch rein. Der Commissioner der NFL hat jetzt dann also nicht nur Trainer und Manager von den Saints gesperrt, sondern auch noch Spieler. Vier an der Zahl und einer davon, Jonathan Wilmer, wird die komplette nächste Saison nicht spielen dürfen. Und das sind schon die ersten Reaktionen auf ähnliche Fälle in der Vergangenheit.
Dre, ganz kurz, jetzt wird natürlich viel drauf geschoben auf die Gehirnerschütterung oder so, aber sollte die NFL sich vielleicht auch mal mit anderen Themen beschäftigen, zum Beispiel Steroide, Drogen etc., die Jungs, und das wissen die ja, also ich möchte jetzt nicht unterstellen, aber wenn man die sieht, wenn man das Spiel sieht oder so, dann ist schon klar, dass da das nicht alles mit Orangensaft und Vitaminen gemacht wird.
Ja, ich glaube, das ist ja was, was eigentlich in den USA, wenn man nicht gerade da irgendwie, wo ich früher war, in Mississippi lebt, eigentlich auch klar sein muss, dass man spätestens seit den ganzen Enthüllungen im Baseball muss jedem klar sein, dass auch die NFL von Steroiden, aber vor allem dass sie auch von diesen Human Growth Hormones, also von den menschlichen Wachstumshormonen, halt sich setzt ist. Und das ist einfach natürlich ein sehr gewalttätiger Sport, ein sehr brutaler Sport, das ist gar keine Frage. Aber wenn man halt sieht, auch zum Beispiel im Eishockey, ja, wo man halt diese Spieler hat, die über Jahrzehnte immer eingesetzt wurden, um halt sich zu prügeln auf dem Feld. Da gab es jetzt ja auch sogar eine ganze Reihe von ehemaligen Goons, wie man das nennt. Also diese Spieler, die sich dafür da waren, andere Leute zu verletzen und halt hart zu checken. Dass da auch eine Selbstmordserie gab von diesen alternden Spielern, die wirklich dann im Alter gemerkt haben, irgendwas stimmt nicht, ja, mit meinem Kopf, mit der Birne, wie es ja Rudi Assauer gesagt hat. Das ist schon ein verdammt ernstes Thema. Und Geschichten, Steroide und alles, da gibt es ja auch, es gibt ja auch schon Bücher darüber, wie das in der NFL gelaufen ist. Nur hat natürlich bisher da niemand großes Interesse daran gehabt, das so aufzudecken. Ja, weil es halt nicht wie im Baseball halt aus den Medien kam, ja, dass es keine Enthüllung gab. Und das ist was, wo die NFL wirklich gucken muss, dass sie das in den Griff bekommt. Und die Frage wird natürlich sein, wie sieht der American Football in 10 oder 20 Jahren aus? Denn wir haben es im Boxen erlebt mit Muhammad Ali. Ja, als er damals halt krank wurde mit Parkinson. Seitdem, ja, glaube ich, gibt es eine ganze Menge Eltern, die sagen, mein Kind macht kein Boxen. Ja. Und wenn das mit dem Football ähnlich passieren sollte, und Football ist momentan natürlich die Nummer 1 Sportart in den USA, da muss man echt mal abwarten, wie es dann mittelfristig da weitergeht.
Andreas, wie geht es mittelfristig weiter?
Ja, also es ist insofern ein schwieriges Thema, als es natürlich wichtig ist, dass die Spieler so gut wie möglich geschützt werden. Die Kehrseite davon ist aber auch, und Ray hat es ja gesagt, Eishockey und Football, und da, die nehme ich jetzt dann mal in die Verlosung, das sind halt Sportarten, die leben auch von diesem Körperkontakt. Und das ist es, was für viele Leute den Reiz ausmacht. Das heißt, man muss einen Mittelweg finden, wo man den Charakter des Spiels nicht vollkommen verändert und trotzdem die Spieler im Rahmen des Möglichen schützt. Und es wird immer ein Kompromiss bleiben müssen. Ja, in der NFL wird zum Beispiel jetzt dann schon darüber diskutiert, dass man vielleicht irgendwann mal die Kickoffs abschafft, weil da ja dann wirklich die Leute mit 50 Meter Anlauf im Vollsprint aufeinander zukommen und dass die Situationen sind, die vielleicht gerade für Gehirnerschütterungen die gefährlichsten sind. Ob man da vielleicht den Kickoff komplett abschafft und sagt, wenn die einen gepunktet haben, fangen die anderen dann an der eigenen, was weiß ich, 30 an oder so.
Ja.
Das wäre zum Beispiel ein Weg in die Richtung, aber trotzdem, ich glaube, da sind wir uns alle einig, man kann den Charakter des Spiels nicht komplett verändern und es wird immer auch darum gehen, dass der eine den anderen zu Boden bringt und zwar mit möglichst viel Schmackes dahinter. Und dass dann Verletzungen passieren und dass das Risiko gerade dann auch für Gehirnerschütterungen da ist. Also das wird man sicher nicht hundertprozentig verhindern können. Es geht aber auch darum, dass man, wenn so eine Verletzung, eine Kopfverletzung ist, dass die Teams dafür ein Gespür bekommen, dass sie die Leute dann aus dem Spiel rausnehmen und nicht sofort wieder zurückschicken, so nach dem Motto, ist ja nichts passiert, komm, du blutest nicht, geh wieder raus, so wie man es in der Vergangenheit gemacht hat. Wenn sie das schon alleine schaffen, dann haben sie schon einen Schritt nach vorne gemacht.
Sehr gut, dann lass uns hier den Schlussstrich ziehen und wir machen noch eure Highlights des kommenden Wochenendes. Andreas, fängst du bitte an?
Ja, du, ich bin ein bisschen unterwegs, habe am Samstag dann noch ein Fußballspiel, Augsburg gegen Hamburg, eines von vielen in der Fußball-Bundesliga, wo es um nicht mehr so viel geht, aber Feierstimmung in Augsburg nehmen wir dann mal mit, weil die haben den Klassenerhalt geschafft, das ist ja durchaus dann eine Sensation. Ja, und Sonntag mache ich dann noch Zweitligakonferenz mit Aue gegen Bochum und Aue muss ja wirklich aufpassen, zwei Punkte über dem Strich, die können noch absteigen, beziehungsweise die Abstiegsrelegation rutschen. Das wird sicher auch ein absolutes Nervenspiel.
Dre?
Ja, ich bin natürlich am Samstag mit einem Ohr im Stuttgart und einem Ohr in Hannover. Ist dann vielleicht auch noch mit dem VfL die allerletzte Europa League Chance nutzen, obwohl ich mittlerweile ist mir fast schon egal nach den Chancen, die wir haben liegen lassen. Aber natürlich am Sonntag ist wieder Primetime Basketball. Eigentlich am Samstag auch schon. Von daher, ja, NBA Playoffs. Also wer da nicht guckt am Wochenende zu Primetime in Deutschland und die Mavericks spielen ja sogar um 1:30 Uhr, was nicht ganz Primetime ist, aber Samstagabend zum vierten Spiel hoffen wir, dass wir da vielleicht den Ausgleich schaffen können. Und ja, das sind meine Highlights.
Wunderbar. Da bin ich natürlich mit auf deiner Seite. NBA, dazu bei mir noch Sonntag eben Alba Berlin gegen Würzburg, Spiel 1 in Berlin. Da freue ich mich besonders drauf. Das war's von uns, von Sportradio 360. Hat immer viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei euch beiden, bei allen, die mitgemacht haben bei dieser Sendung und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.